Warte mal, die Aufnahme. Wir haben immer noch die 106, oder?
Mhm.
Ich würde sie 106.3 nennen.
Oh, ich darf doch nicht lachen.
106 V2.
Okay. Wir haben ja Themen.
Ja, wir können ja die Themen vom letzten Mal nochmal behandeln.
Wir können die Themen vom letzten Mal behandeln, das könnten wir tun. Ich glaube, es läuft aber alles. Ich nehme auf. Ich habe ja das Arbeitsverzeichnis von Reaper wieder in die iCloud gelegt. Mhm. Dass sowas wie das letzte Mal nicht mehr passiert, hoffentlich. Es ist aber auch tatsächlich, also ich meine, die Anekdote dazu ist ja umso besser, weil wir drei, also der Martin, ich und ein ehemaliger Arbeitskollege, beziehungsweise aktuell noch Arbeitskollege und Freund von Martin, wir haben ja gleichzeitig ein MacBook bekommen und haben quasi am gleichen Tag, haben das dann ausgepackt und so halt kurz so gechattet und dann sagt der Freund Pascal, kann ich jetzt mein altes eigentlich platt machen, weil ich dann spätestens 10 Minuten danach feststelle, dass ich was vergessen habe zu übermitteln oder zu übertragen. Und ich habe mir noch so gedacht, ja, kann mir nicht passieren, ich habe ja alles in der Cloud. Und dann denke ich mir, und dann so eine halbe Stunde später denke ich mir, fast alles. Dann ist mir nämlich eingefallen, dass ich das Arbeitsverzeichnis von Reaper vorletzte Sendung aus dem iCloud-Verzeichnis rausgenommen habe, weil ich das in Verdacht hatte, dass das damit zusammenhängt, dass unser Web-Dingsbums ab und zu mal ein bisschen ruckelt, weil das ja quasi dann im Hintergrund die Audio-Files, die es aufnimmt, gleich zu iCloud hochlädt und deswegen gedacht hat, vielleicht liegt es irgendwie an der Internetverbindung, dass das so ein bisschen buggy und wonky ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, ziehst raus, weil du hast ja ein Backup. Das Blöde war da aber dazu, ich habe tatsächlich ein Backup im Geschäft, aber habe das natürlich eingestellt, dass es nicht auf Batteriebetrieb läuft. Und an dem Tag nach der Aufnahme war ich wirklich den ganzen Tag im Büro umeinander und habe das MacBook Air nicht einmal am Strom riechen lassen. Und das heißt, es ist an dem ganzen Tag kein Backup gelaufen. Und deswegen haben wir die letzte Folge verloren, um eine dramatische Geschichte in die Länge zu ziehen.
Es war sozusagen eine Kombination aus unglücklichen Zufällen.
Genau. Das schieben wir es auf unglückliche Zufälle.
Aber das Schöne ist, ich habe in der letzten Folge ja direkt was gelernt, habe auch zugeschlagen, weil wir haben diese Folge aufgenommen, ich glaube kurz vor dem Black Friday oder der Black Friday war gerade oder irgendein Black Week Deal war irgendwie immer ein Sonderangebot und haben ja wie von dir geraten, lieber Michi, diese Eufy Cams mit der Homebase gekauft und bin echt also extrem positiv angetan von diesen Geräten.
Ich würde sagen, wir starten mal die Sendung und dann reden wir darüber.
Sehr gerne. Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase. Wir bleiben bei Episode 106. Michi hat es vorher in aller Kürze schon mal angedeutet. Also erneut ist uns eine Folge verloren gegangen. Was in den ersten 100 Folgen nie passiert ist, ist jetzt in den letzten 10 Malen zweimal passiert. Und zur Strafe hat dann Michi auch gleich noch einen Unfall. Nein, Quatsch, das möchte ich hier gar nicht. Entschuldige, bitte.
Ich war so abgelenkt und so frustriert von dieser Tatsache. Es ist übrigens nicht richtig. Wir haben in den ersten 100 Folgen auch einmal eine Folge verloren, wo wir unsere ersten Remote-G-Versuche gemacht haben und dann an dem iMac, den du damals hattest, wir ja so einen Double-Ender machen wollten. Also du zeichnest deine Spur auf,
genau.
Ich zeichne meine Spur auf. Und dann hat ja QuickTime irgendwie nach 2 Stunden, damals haben wir nicht so lange aufgenommen, 3/4 Stunde vielleicht, halbe, 3/4 Stunde, beim Speichern vom File gemeint,
Ah ja, stimmt. Ja, richtig, richtig.
Also wir haben aufgenommen und beim Speichern vom File ist das ganze Ding kaputt gegangen. Und natürlich ist Stefan jetzt natürlich, ich hoffe, er nimmt es nicht persönlich, weil tatsächlich die letzten zwei Folgen, wo er dabei war, habe ich irgendwie verschusselt. Und die zwei Folgen mit Martin, nee, waren es zwei Folgen? Ich glaube, zwei Folgen mit Martin. Ja,
wir hatten eine Folge, die wir nicht aufgenommen haben, wo wir bis zum Ende auf Stefan gewartet haben.
Ja, genau.
Ja, und ja. Die gab es auch noch. Ja, das war auch die 106, deswegen sage ich, das ist schon die 106 V3 jetzt. Ja.
Also eigentlich müssten wir diese Folge irgendwie Shit Happens nennen.
Ich glaube, das können wir nach dieser Woche auch sagen.
Das können wir, glaube ich, sagen. Ich erzähle noch kurz die Geschichte, die Stefan gerade so angeschlossen hat, bevor wir wieder zur Technik kommen. Wobei, eigentlich ist es ja schon auch Technik. Also eigentlich ist es ja fucking Science, was mich diese Woche oder beziehungsweise letztes Wochenende gerettet hat. Ich hatte einen Verkehrsunfall und zwar einen nicht ganz so witzigen, wie ich jetzt schon wieder drüber lachen kann. Wir sind auf einer Bundesstraße gefahren. Gott sei Dank nicht, also waren wir nicht schnell, sondern wir waren so mit 60 unterwegs. Und vor uns, wir sind an einer Auffahrt zu einer Autobahn vorbeigefahren und das Fahrzeug, das quasi nach links auf die Autobahn abbiegen wollte, hat uns anscheinend übersehen und ist mit ungefähr 40 in uns reingekracht, wenn man jetzt zusammenzählt, also 40 der Unfallgegner, 60 wir, sind wir also mit 100 mehr oder weniger aufeinander gekracht. Und so ein Unfall ist dann, wenn man drin sitzt im Auto, wirklich gar nicht so witzig, wie wenn man so einen Crashtest auf YouTube anschaut, weil da durchaus Kräfte da sind, die in sehr, sehr kurzer Zeit so ein Auto ganz, ganz schnell anhalten. Und ich zehre da noch ein bisschen davon, weil ich halt ein gebrochenes Brustbein habe und ein paar geprellte Rippen. Aber so insgesamt in der Summe, also ich keine Ahnung, ob wir, wenn wir ein Auto vor 20 Jahren so hätten, auch ein aktuelles von vor 20 Jahren, ob wir da so unbeschadet ausgestiegen wären, weiß ich jetzt nicht. Also wir sind rausgestiegen, natürlich hat man ein bisschen einen Schock, also man kriegt dann natürlich gar nichts mit davon. Auch dieser Airbag-Knall, dieses Aufblasen von diesem Airbag ist echt eine Erfahrung, die man eigentlich nicht haben will, weil, also bei mir, ich weiß nicht, ob es von dem Airbag war oder von dem vom Aufprall natürlich, aber erstmal bleibt einem natürlich die Luft weg, man ist dann geschockt von dieser Wolke, die um einen rum ist. Es war unfassbar, wie gut alles dann am Schluss wirklich dann auch noch funktioniert hat. Also das Notrufsystem hat gleich angeschlagen, hat gleich den Notruf gewählt. Da war eine Dame dran, die dann auch gleich alle Daten aufgenommen hat. Die hat anscheinend, stellt sich jetzt mir so dar, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, auch gleich natürlich die Position vom Fahrzeug bekommen, weil sie wusste gleich, wo wir sind. Mhm. Hat dann auch gleich die Notärzte alarmiert und es kamen dann halt wirklich auch vier Rettungsfahrzeuge gleich, keine Ahnung, waren nicht, keine 10 Minuten, würde ich jetzt mal behaupten, kamen vier Rettungsfahrzeuge, haben uns einfach sofort verarztet, meine Frau war die Fahrerin, mich als Beifahrer und also auch so die Geschichte, die wussten dann, mit welcher Geschwindigkeit wir aufeinander geprallt sind. Ich weiß nicht, ob das Standard ist oder ob sie es aus irgendwelchen anderen Daten hatten, aber wir haben ja mit niemand drüber gesprochen. Ich meine, wir wussten ja nicht, was passiert ist. Und bei der Einlieferung ins Krankenhaus wussten die sofort, dass unser Fahrzeug irgendwie mit knapp 60 km/h unterwegs war, das gegnerische Fahrzeug mit über 30 km/h. Mhm. Und also was da inzwischen so abläuft, auch die Rettungssanitäter, es war echt, also das war Wahnsinn, wie konzentriert die bei der Sache waren, wie nett die waren, wie uns die einfach geholfen haben und wie auch koordiniert das alles da vor Ort abgelaufen ist. Also wir waren sofort auf der Trage, uns wurde Blut abgenommen und diese Reaktionstests eben gemacht. Dann die Aufnahme im Krankenhaus, ich meine, die sind jetzt eh alle überlastet in der letzten Zeit, auch das in der Notaufnahme war total freundlich und es gab klar mal ein paar Spannungen, weil halt niemand wusste, wo wir hin sollen, weil die ganzen Aufnahmezimmer waren quasi voll mit Leuten, aber nach 10 Minuten vor Ort war dann auch der erste Kontakt mit dem Pfleger, der uns dann auch nochmal Blut abgenommen hat, ein EKG gemacht hat und die Standarduntersuchung halt erstmal geführt hat.
Und also erstmal Vitalwerte checken und ja, genau. dann ist klar sozusagen, genau. Also du bist nicht in irgendeiner Form oder ist es praktisch ausgeschlossen, dass du lebensgefährlich verletzt bist. Und das kenne ich schon auch. Tatsächlich, dann bist du halt in der Priorisierung jetzt nicht ganz so hoch. Und das ist, glaube ich, nervig, aber auch verständlich wiederum.
Ja, nee, also ich meine, klar, wir waren um 5 war der Unfall, meine Frau war dann um 10:30 fertig, durfte die Klinik verlassen oder durfte das Krankenhaus verlassen auf eigenen Wunsch, weil wir natürlich auch, Gott sei Dank, das Kind nicht im Auto hatten. Also das war bei Freunden, aber war natürlich jetzt auch geschockt und wusste nicht, was passiert, wenn wir nicht zum Essen kommen, wie geplant.
Ja, klar.
Und dann durfte meine Frau nach Hause, die hat im Prinzip geprellte Handgelenke, ist natürlich auch schmerzhaft, aber
vom Airbag dann oder von dem
Lenkrad.
Ja, ja.
Also die Sekunde davor war einfach so, ich habe gerade ins Handy geguckt, weil ich eine Nachricht bekommen habe. Ich war Beifahrer. Habe ins Handy geguckt.
Gut, dass du das jetzt nur dazu gesagt
hast. Ja, meine Frau, wie gesagt, ist gefahren. Ich habe ins Handy geguckt und höre meine Frau so sagen, irgendwas so wie Scheiße, der fährt oder sowas. Und dann guckst du natürlich hoch und in dem Moment habe ich bloß die Lichter auf uns zukommen sehen, dann löst der Airbag aus. Der hat mir natürlich die Hand mit dem Handy ins Gesicht gedrückt. Dadurch habe ich auch eine kleine Narbe an der Augenbraue und eine angeknackste Nase gehabt.
Eine Delle.
Genau, von der Brille natürlich nur zusätzlich verstärkt, aber und mehr findet man da auch nicht. Mehr kriegt man da auch nicht mit. Also das ist schon krass. Ja, und ich habe dann noch eine Nacht im Krankenhaus verbracht, weil durch den Bruch von meinem Brustbein natürlich die Gefahr da war und auf den ersten Ultraschallbildern war auch nicht klar, ob das Herz verletzt wurde durch den Druck, weil da halt schon ein massiver, ich meine, ich habe jetzt auch keine 25 Kilo mehr oder keine 75 Kilo mehr, weil da halt schon massiver Druck auf das Brustkorb und auf das Herz dann ausgeübt wurde und da halt auch genau an der Stelle auch ein Bruch vom Brustbein passiert ist, war natürlich so die Gefahr, dass da irgendwie das Herz eine Prellung bekommen hat oder ein Bluterguss oder sowas am Herz war und dann war ich halt irgendwie bis um 3 eigentlich mehr oder weniger, 3 Uhr in der Nacht war EKG, war noch ein CT und sowas und nochmal ein Ultraschall und nochmal Blutwerte und keine Ahnung was. Und ja, dann hat sich das Gott sei Dank als keine Ahnung, wahrscheinlich ein kurzfristiger irgendwie Schatten oder sowas rausgestellt. Also das haben dann irgendwie zwei Kardiologen haben das dann nochmal beobachtet und dann konnte ich da auch um 12 Uhr dann am nächsten Tag mittags das Krankenhaus verlassen, Gott sei Dank.
Jetzt wart ihr nicht im Tesla unterwegs.
Nein.
Ihr wart in, sag nochmal den Namen vom Auto.
Im Kona.
Kona.
Ja.
Jetzt, das ist natürlich jetzt höchst spekulativ, aber meinst du, der Unfall wäre ähnlich glimpflich im Tesla auch ausgegangen? Also weil da habe ich nämlich genau null Peil. Also ich weiß, dass die geile Autos machen, dass die super aussehen, dass die Spaß machen beim Fahren. Aber was Crashtests angeht, habe ich bei Tesla überhaupt keine Peil.
Doch, also auf jeden Fall. Also ich gehe davon aus, dass im Tesla sogar noch weniger gebraucht hätte. Also zum einen hat er einfach viel mehr Vorbau, also weil er halt einfach keine Ahnung 30, 40 Zentimeter länger ist. Also wenn die Crashtests vom Tesla anschaust, die sind einfach fantastisch. Also die sind einfach, der hat ja auch 5 Sterne und irgendwie 94% Wertung in der Erwachsenensicherheit auf den Vordersitzen oder sowas. Also ich glaube, da hätte es eher sogar noch weniger gebraucht. Aber nichtsdestotrotz allein, also der Kona, weil der verhältnismäßig klein ist, also der ist ja von der Länge her kürzer als ein Golf oder sowas oder zumindest gleich kurz wie ein Golf, weiß gar nicht, wie lang ein Golf inzwischen ist. Aber wie, dass wir wirklich nach so einem Aufprall noch aussteigen können, dass die Türen aufgehen, dass du keinen Stress hast oder sowas, also jetzt kein irgendwie, dass nicht irgendwie das Dach abgeschnitten werden muss oder sowas, das ist schon, also das ist echt, da sieht man echt, wie weit wir eigentlich in den letzten Jahren in diesen Fahrzeugsicherheitsgeschichten gekommen sind und wie gut das eigentlich auch alles funktioniert. Also Kann ich nur sagen, ich war echt froh, dass wir in so einem sicheren Auto gesessen sind.
Martin, wie ist das bei dir? Also ich bin jetzt kein Auto-Enthusiast. Ich weiß nicht, ich sitze gerne oder ich fahre gerne in schönen Autos. Ich fahre auch gerne in meinem Audi immer noch. Ich weiß, ich verbrenne Dinosaurier, rote Dinosaurier. aber momentan rechtzeitig für ein neues. So, sind Crashtests was? Also wenn du so nach Autos spitzelst oder wenn du mal guckst oder dir überlegst so, das wäre auch ein schönes Auto, ist das was du dir dann dazu anschaust? Weil ich muss jetzt von mir ganz ehrlich sagen, das liegt auf meiner Prioritätenliste, würde ich nach einem neuen Auto suchen. Gut, jetzt mit Kindern vielleicht höher, aber vorher wäre es das wahrscheinlich nicht gewesen.
Nee, hab ich tatsächlich noch nie geschaut, wobei aber, sagen wir mal, durch das, was in den Medien so passiert, wenn ein Auto jetzt keine 5 Sterne hätte, dann würde man das ja schon irgendwie mitbekommen, weil ich habe bei uns im Haushalt gibt es eigentlich keine Autos, sagen wir mal, die nicht aus Deutschland kommen oder zumindest Teile davon aus Deutschland kommen oder einen deutschen Namen haben, je nachdem, wie man das jetzt sehen will. Nein, das stimmt jetzt nicht. Also wir haben einen Seat, so ein Ateca SUV, die sind baugleich mit Skoda und mit Tiguan und so weiter. Also die werden da, also da habe ich einfach das Vertrauen in die Marke, dass die das schon entsprechend mit berücksichtigen beim Bau. Also wir kennen alle, oder ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, diese chinesischen Fahrzeuge, die vor 20 Jahren mal auf den Markt kamen, die man dann irgendwann gesagt hat, oh verdammt, die darf man in Deutschland gar nicht zulassen, die müssen wir als LKW zulassen, weil sonst kriegen wir keine Zulassung dafür. Also sowas käme bei mir jetzt eh schon nicht in Frage. Ja. Und ich würde einfach sagen, wenn du heutzutage ein modernes Auto von einem renommierten Hersteller, und da zähle ich jetzt Hyundai natürlich auch dazu, weil die auf der Welt wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich auf Platz 4 oder 5 von den meistverkauften Autos sind, dann zähle ich einfach darauf, dass die im Bereich Sicherheit das machen. Ich weiß jetzt nicht, es gibt jetzt in den neueren Tests, spielt ja auch so Thema wie Fußgängerschutz und so weiter, spielt ja dann auch noch eine Rolle. Aber muss ich echt sagen, keine Ahnung.
Also ich habe mir sowas vor, also ganz ehrlich, wie wir den Kona ausgesucht haben, habe ich mir diese Crashtests angeschaut, beziehungsweise habe die Wertung vom NCAP halt mir angeschaut und nachdem der 5 Sterne hatte, war das für mich eigentlich durch, und ich habe mir vor ein paar Monaten mal, da bin ich irgendwie bei YouTube in so ein Loch gefallen, wo dann auch am Schluss so ein paar NCAP-Crashtests halt waren, was man halt so macht, und da habe ich diesen...
Hast du erst nach Hitler gesucht oder kam der dann später?
Erstaunlicherweise kein Hitler in meinem Loch. und da bin ich eben über diese Dinge gestolpert, und ich glaube auch, dass wir, also wenn du jetzt heute nicht irgendwie wirklich das Billigste vom Billigsten kaufst, also in der Form von so, es gibt ja durchaus so Anbieter, die dann irgendwie aus China Autos importieren, also das soll jetzt kein China-Bashing sein, aber da ist halt ein wesentlich größerer Markt mit Leuten, die wesentlich weniger Geld für Autos haben und trotzdem mobil sein müssen. Also da gibt's halt schon Fahrzeuge, die da verkauft werden, die halt dann irgendwie über so, da gibt's irgend so ein Schlupfloch in der Zulassung, wenn du das als Kleinserie oder sowas zulässt, heißt das, glaube ich, dann musst du in Deutschland keine Sicherheitsnachweise bringen, so Geschichten. Also das ist dann eigentlich eher gedacht für sowas wie einen Lamborghini oder sowas, die halt irgendwie bloß 100 von einem Auto herstellen, weil habe ich dann auch genannt, dass wohl diese NCAP-Crash-Tests und auch in Amerika, wo die irgendeine Organisation für Highway Safety oder sowas heißt die, glaube ich, da diese Tests veranstalten. Wenn du da ein Auto anmeldest, dann stellst du da halt den 100 von diesem Auto auf den Hof, und die suchen sich dann eine Handvoll aus, um die zu crashen. Also da ist es nicht so, dass du irgendwie sagst, so, keine Ahnung, 100 Bugatti Veyron oder sowas stellst mal dahin, weil du hast halt nur 80 oder sowas, die du verkaufen willst. Insofern, also um wieder zurückzukommen, ich glaube, wenn über diesen Weg halt so Autos nach Deutschland reinkommen, ich habe da mal so einen Bericht gesehen über so billige Elektroautos eben auch, wo die Autos halt nicht mal ein Airbag hatten und kein ABS und sowas und halt wenn sowas jetzt kaufst, dann würde ich jetzt mich da nicht so wohlfühlen, aber alles, was du so landläufig an Autoherstellern irgendwo in den Zulassungsstatistiken siehst, egal ob das jetzt auch ein Dacia ist, da hätte ich jetzt auch keinen Stress.
Doch, ich habe es gerade auf 2021, die drei schlechtesten Autos ist Dacia Spring, ein Stern, Dacia Logan, zwei Sterne, Dacia Sandero Speedway, zwei Sterne.
Okay, dann revidiere ich das, was ich gerade gesagt habe.
Wird nur noch getoppt vom Renault Zoe. Echt? 0 Sterne.
Hä? Was ist denn da passiert?
0 Sterne, 43% Insassenschutz. 43% ist quasi das, nicht vorhanden.
Okay, aber das sind dann meistens irgendwie so, also ich glaube, das sind doch dann irgendwelche so, wie soll ich sagen, einzelne Elemente, die dann irgendwie Kacke sind. Also ich kann mich mal erinnern.
Sowas wie führt zur Abwertung.
Ja,
genau. Führt zu 0 Sterne, weil explodiert beim Zigarettenanzünder.
genau, irgendwie sowas. Also wenn ich mich recht erinnere, gab es sowas sogar mal bei Audi, bei Opel, bei einem der ersten Corsas, die mit Airbag kamen, da ist der Airbag zu spät aufgegangen. Und quasi nach dem Aufprall auf die Lenksäule erst explodiert und hat dir quasi nochmal zusätzlich so einen Schub nach hinten gegeben. Also sowas war das.
Ah, cool. Also die Autos 2021, die keine 5 Sterne bekommen, ist Renault Zoe, dann die 3 Dacia, ein Opel Mokka, 4 Sterne, okay. Hyundai Bayon, 4 Sterne, Fiat 500e, 4 Sterne, Renault Kangoo, Nissan Townstar, Citroën okay. C4 und MG Marvel R. Okay. 4 Sterne, alle anderen 5 Sterne. Und das bekräftigt mich aber doch in meiner Aussage von vorhin, dass wenn man bestimmte Marken kauft, ich glaube jetzt auch ein Opel Mokka mit 4 Sterne wird jetzt wahrscheinlich dich nicht umbringen, wenn du drin sitzt. Das hat also dieses NCAP, die haben da schon im Markt sehr viel gemacht, finde ich. Also aber da hat sich einfach viel, das war einfach dann irgendwann wichtig.
Genau. Aber was ich dann noch anschließen wollte, was dann halt so auch wieder so dramatisch ist, es gab so ein Video mit den schlechtesten Autos 2019 war das, glaube ich, auch so ein YouTube-Video. Und da waren halt auch so Sachen, ich glaube, das war der VW Polo drauf. Weil der halt in Indien zum Beispiel auch noch ohne ABS und ohne Airbag oder sowas verkauft wird. Und da muss ich mich dann schon fragen, warum? Also warum ist es A erlaubt und B, warum lässt sich VW dann so zu sowas hinreißen und zu sagen, wir verkaufen jetzt das Auto halt, keine Ahnung, 500 Euro billiger oder 400 Euro billiger und lassen den Airbag weg?
Ja, ganz so, also ich glaube nicht, dass es, gut, weiß jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist zum Beispiel, wenn man sich noch erinnert, Peugeot hat ja damals, als die den 207 rausgebracht haben, gesagt, wir lassen den 206 nochmal die nächsten 18 Jahre im Markt, nennen den 206 Plus und das wird halt quasi so die billigste Möhre, die wir im Angebot haben. Ich weiß jetzt nicht, würde jetzt, keine Ahnung, ich hätte jetzt da keinen, also ich hätte jetzt bei, egal was aus der VAG-Gruppe, hätte jetzt bei keinem Auto irgendwie ein schlechtes Gefühl.
Muss man, glaube ich, auch nicht haben.
Nein, also ne, ich glaube einfach, Autos sind so sicher geworden mittlerweile, so sicher, wie es halt geht. Und die elektronischen Helfer, die dann auch noch unterstützen, das muss man einfach auch sagen. Also jeder, der schon mal ein modernes Auto gefahren ist, dass dir in einer Kollisionswarnung die Bremse vorspannt, der wird halt einfach dir danken und sagen, das ist einfach toll, dass sie nicht mit 80 Kilo da reintreten muss, sondern ein Tippen reicht und das Ding schmeißt einen Anker. Das ist einfach eine tolle Geschichte.
Also das wäre eher noch so ein Punkt, wo ich mich schon gefragt hätte, was hätten denn die Helferlein im Tesla gemacht an dieser Stelle?
Notfallbremsung.
Ja, aber also das hat der Kone ja auch gemacht, aber halt zu spät. Und beim Tesla ist es schon so, dass mir ein paar Mal jetzt schon passiert ist, der piepst halt, wenn er irgendwie eine Gefahr wird. Also wenn der 2 vor mir quasi zu schnell bremst, piepst er schon. Und das war halt schon so ein Punkt, wo ich nicht weiß, ob man, also ich habe nicht viel mit, ich habe ja wirklich nicht im Detail gesehen, was da passiert ist, aber quasi an welcher Stelle hätte jetzt diese Technik, diese Kamerasysteme, diese, keine Ahnung, künstliche Intelligenz, wenn man so hochtrabend nennen will, erkannt, dass dieses Auto jetzt nicht bremst, sondern fährt. Also das wäre so der spannende Moment gewesen. Also hätte es noch gereicht, dass es einfach vielleicht bloß zu so einem normalen Zusammenstoß in Anführungszeichen kommt, oder wäre das auch zu spät gewesen und der hätte halt einfach in dem Moment, wo der das Lenkrad rumreißt und in unsere Fahrspur reinfährt, bremst, weil das war halt wirklich irgendwie so, keine Ahnung, also, ein Meter oder 2 Meter, wo der rübergefahren ist.
Also was halt schon ganz gut gewesen wäre, ist, dass die Dashcam dir das Ganze fürs Leben aufgezeichnet hätte. Also das... Und du wärst dann auch im Internet gelandet mit den dümmsten Dashcam-Videos und so bei YouTube. Also nein, aber
ja, weil das Handy noch in seiner Stirn implantiert hatte und dann vor der Dashcam.
Aber ich muss echt sagen, ich würde, also der Tesla nimmt es doch auf, oder? Der hat doch diesen
Sentry Mode.
Das würde mich schon interessieren. Also ich würde das dann schon gerne sehen.
Ja, ja. Also ich meine, ich habe eigentlich gar nicht viel mitbekommen. Ich bin da ausgestiegen, dann habe ich noch kurz, oder beziehungsweise Tür aufgemacht, dann habe ich noch kurz mit dieser Notrufdame da gesprochen. Dann sind wir auf den Grünstreifen da an dieser Abbiegespur gegangen. Da kamen dann die anderen zwei aus dem gegnerischen Fahrzeug, also aus dem zweiten verunfallten Fahrzeug raus. Dann haben wir noch kurz irgendwie so, keine Ahnung, irgend so ein Quatsch, halt belanglose Sachen erzählt. Dann kam...
Hallo, wie geht's dir so?
dann kam der erste Nachfolgende quasi, der dann uns gebeten hat, auf dem Grünstreifen einfach mal stehen zu bleiben und nicht auf der Straße rumzulaufen. Und dann halt die Wanderecke aufgestellt hat und so weiter. Und dann würde man eigentlich auch schon, dann war auch schon der die Notarztwagen da, die uns dann beide einkassiert haben, und dann das nächste war dann einfach Fahrt zum Krankenhaus. Also da hast du jetzt von dem Auto nicht mehr viel gesehen. Also klar, du hast gesehen, dass da irgendwie was kaputt ist, aber dann erst am Abend oder am nächsten Tag dann auf allin.de und waren dann die ersten Bilder, die man so gesehen hat. Und das ist schon...
Und was mich übrigens, das liegt aber auch daran, dass ich immer noch Kohle heize und Öl verfahre, völlig irritiert hat, weil du hast mich und mir ja eine Signal-Nachricht geschrieben und du hast darin geschrieben, du fürchtest, sie haben den Kona versenkt.
Ja.
Und ich war, keine Ahnung, ich war halt müde, aber das soll keine Ausrede sein. Ich wäre auch, glaube ich, wach nicht drauf gereden. So, hä? Was haben die mit dem? Illegale Abfallentsorgung?
Nein, also um das aufzugreifen, das Ding ist ja, diese Akkus sind ja scheißgefährlich, wenn die kaputt sind. Also wenn die halt irgendwie, mal abgesehen davon, dass halt da 400 Volt drin sind und eine nicht geringe Anzahl von Ampere, also da wirklich Wumms dahinter ist. Normalerweise haben die Fahrzeuge so eine Lasche, die man zieht und damit quasi die Anschlüsse quasi aus dem Akku entfernt, dass die zumindest jetzt keine Gefahr mehr für die Retter darstellen. Mhm. Und im Folgenden, wenn ich es richtig mitbekommen habe, wird einfach die Temperatur überwacht mit so ganz normalen Wärmekameras oder mit so Wärmepistolen. Kennt man vielleicht einfach nur so drauf zielt und dann zeigt ihr, wie viel Grad das hat. Und wenn die nicht zu warm werden, also zu warm heißt, glaube ich, über 40 oder über 50 Grad, irgendwie sowas, also wenn sich die Temperatur nicht erhöht nach dem Crash, dann bleibt die normalerweise, dann wird da normalerweise passiert da nichts. In dem konkreten Fall war es aber so, dass durch den Frontaufprall das komplette Hochvoltsystem blank offen lag, also da waren einfach diese 400 Volt Leitungen abisoliert im Motorraum und dann wird einfach aus Sicherheitsgründen gesagt, die haben ja keine Ahnung, ob da irgendwie nur ein Teil irgendwo drin steckt und einen Kurzschluss verursacht. Dann hat die Feuerwehr aus Sulzburg in Kempten um Hilfe gebeten, wo eine Berufsfeuerwehr halt ist, und die haben so einen Container, das ist einfach so ein Abfallcontainer, kann man fast sagen, also einfach den mit so einem Haken auf die Ladefläche von einem LKW ziehen kann. Da haben die den reingezogen, haben dann hinten die Klappe zugemacht, den auf den Container, und dann bin ich jetzt nicht mehr sicher, ob sie ihn schon vor Ort geflutet haben oder dann erst beim Abschleppdienst, und da steht er halt jetzt. Der muss jetzt bis, also 4 Tage muss der in diesem Wasser, der steht so einen halben Meter im Wasser, dass halt die ganze Batterie bedeckt ist, muss der quasi immer im Wasser stehen bleiben. Dann wird jetzt, wenn der pH-Wert von dem Wasser gemessen, also ob quasi aus dem Lithium-Akku irgendwas ausgelaufen ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird er wohl zu einem von einer Spezialfirma zerlegt, der Akku dann quasi entsorgt, und das Fahrzeug wird dann ganz normal verschrottet.
Und das ist ja auch tatsächlich was, das ist jetzt bitte nicht als Kritik an Elektrofahrzeugen zu werten. Ich kenne mich da wirklich schlicht und ergreifend viel zu wenig aus. Nur das ist schon was, was man zwischenzeitlich mal liest, und wenn man Unfallberichte schreibt, diese Elektrofahrzeuge können ja brennen mit einer Temperatur und einer Intensität, teilweise einer normalen Feuerwehr gar nicht gewachsen ist anscheinend.
Also du hast halt bis zu 1000 Grad. Also das ist halt das Thema, das hatten wir ja mal irgendwann mal mit diesem Galaxy Note 7 oder sowas.
Ja, ich erinnere mich, mit der Bombe.
Mit der Bombe, die dann, wo dann in Flugzeugen auch so kleine Wassertanks mitgeführt würden, falls da irgendwas passiert. Aber du kriegst halt das Ding nicht im Griff. Du hast den Vorteil auf der anderen Seite, dass es halt nicht explodiert, sondern dass es quasi ein leicht sich fortsetzender, also schon dann eskaliert, also es wird dann schon heißer. Aber du hast nicht so, dass es in die Luft geht und von einem Moment auf den anderen einfach Bumm macht, sondern das.
Aber das gibt's doch normalerweise gar nicht. Also ich war mal auf einer Veranstaltung der Feuerwehr, und die haben gesagt, explodierende Autos gibt's nur im Film.
Es geht schon sehr, sehr schnell.
Also es brennt halt aus.
Wenn du da drin sitzt und das hinten brennt, dann musst du halt schon schauen, dass er rauskommt.
Ja,
oder wenn die Feuerwehr drumherum steht und versucht dich zu retten und es fängt an zu brennen, dann hast du halt in einem Benziner halt mehr Druck von der Zeit her.
Aber was ich jetzt nochmal aufgreifen würde, ist jetzt neben dem, was passiert mit einem im Gefahrenfall, auch für die Feuerwehr. Es ist jetzt schon so, dass wir hier über ein Fahrzeug sprechen, das jetzt bei einem Frontschaden, der war heftig, brauchen wir gar nicht reden. Aber ist es dann so, dass Elektrofahrzeuge viel schneller zu einem Totalschaden neigen als Verbrenner? Weil das Ding ist ja, also so Elektrofahrzeuge sind ja einfach sauteuer. Akkus sind einfach auch teuer. Und wenn ich den jetzt flute und einen halben Meter das Ding unter Wasser stelle, da muss ich eigentlich davon ausgehen, dass jedes Auto, also selbst der 80.000 Euro Tesla, danach einfach Schrott ist. Ist das so?
Ja, also ich gehe davon aus. Also ich glaube auch, dass es tatsächlich schneller zu einem Totalschaden führt, weil sobald halt der Akku beschädigt ist, ist es ein Totalschaden.
Also aber dann ist doch eigentlich, dann muss man das doch eigentlich in so eine Wertschöpfungskette von so einem Fahrzeug, muss man eigentlich doch das dann mindestens mal mit berücksichtigen und sagen, von der Versicherung, ja, ich meine jetzt auch von einem, sagen wir mal, ökologischen Standpunkt aus.
Wahrscheinlich. Also ich, das Ding ist halt, ich weiß jetzt nicht, das kann ich einfach nicht einschätzen, wie oft halt bei so einem Unfall Benzin ins Erdreich läuft, wie schnell. Also reicht da schon ein kleiner Unfall aus, weil du hast halt den Vorteil, in Anführungszeichen, dass das im Normalfall ja kontrolliert abläuft. Also der Akku, der fliegt ja nicht in den Wald, sondern der ist ja, ja da und wird dann entsorgt. Und natürlich ist es so, dass eine Akkuentsorgung die ökologisch, wahrscheinlich der ökologische Super-GAU ist von so einem Fahrzeug, weil da einfach keine, also der ist halt dann, in dem Fall ist halt einfach nach einem halben Jahr jetzt das Auto kaputt. Und da muss jetzt der Akku entsorgt werden. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo jetzt ein Benziner wahrscheinlich weniger, wahrscheinlich ganz sicher, weniger ökologischen Abfall bietet, weil da wird halt der Motor abgelassen mit dem Öl, der Tank abgelassen, alle Flüssigkeiten abgelassen und dann wird der halt verschrottet. Und in dem Fall muss halt
ja, oder eben nicht verschrottet. Oder eben nicht verschrottet. Also die Frage ist, gibt es jetzt Unfallszenarien, ja. Gibt es Unfallszenarien, die, bei denen ein Benziner reparierbar ist, ein Elektrofahrzeug nicht? Das wäre meine erste Frage dazu. Und die zweite Frage, ketzerisch gestellt, erhöht Elektromobilität alle Versicherungsprämien, weil du ja immer der Unfallgegner sein könntest. Also du kannst ja immer derjenige sein, der den Unfall verursacht hat mit deinem Dinosaurierverbrenner. Aber wenn die gegnerischen Fahrzeuge immer teurer werden, dann müssen die Versicherungen natürlich auch immer mehr dann Ersatz leisten.
Also die erste Frage, also ich gehe davon aus, dass unser Unfallgegner auch ein Totalschaden war, obwohl es ein Verbrenner war, weil es einfach die Wucht bei 100 km/h alles
zerlegt. Aber wenn das, also da brauchen also wir
jetzt keinen Reden. Es wird definitiv Fälle geben, wo ein ungünstiger Parkrempler oder sowas dazu führt, dass ein Akku beschädigt wird. Das wird sicher geben. Es gibt auch Fälle, wo du halt irgendwie, keine Ahnung, im Gelände fahrst oder auf unbefestigten Wegen fahrst, irgendwie abrutscht und ein Stein in der Mitte von dem Weg deinen Akku aufschlitzt, wird es wahrscheinlich auch geben, dass einfach so Fahrfehler oder so unsauberes Gelände oder halt unwegsames Gelände mal zu so einem Schaden führen. Und tatsächlich ist es so, dass die Versicherungen das sehr wohl schon in die Prämien von den Elektrofahrzeugen massiv einpreisen. Also ich kann ja sagen, mein Tesla kostet 1.400 € Versicherung im Jahr.
Ja, aber also entscheidend ist jetzt ja an der Stelle, ob der also euer Unfallgegner, bei dem ist es ja wahrscheinlich noch nicht eingepreist. Aber wenn, sagen wir mal jetzt, nehmen wir mal an, alle Fahrzeuge, die auf Deutschlands Straßen sind, kosten im Moment im Schnitt 25.000 €. Wenn es aber jetzt durch Elektromobilität nicht 25, sondern 35.000 € kosten, dann muss ja die Versicherung, die einen Haftpflichtschaden zu regulieren hat, immer mehr bezahlen. Also ja. Das heißt, irgendwie wird sich das mit Sicherheit auswirken müssen.
Ja, aber ja, die Frage ist, auf welcher Stelle. Also normalerweise ist das ja eine Mischkalkulation. Also ich meine, du zahlst ja jetzt auch nicht, wenn du in Schwaben wohnst, mehr für dein Golf, als wenn, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es sogar so.
Doch, ist so.
Weil du halt
du bezahlst mehr
Rolls Stefan, abschießen kannst als...
Stefan und Martin, ich, wir beide leben in den Städten mit den blödesten Autofahrern. Offensichtlich, wir haben die höchste Regionalprämie, die es gibt. 40, glaube ich.
Das Kaufbeuren und Augsburg ist tatsächlich so. Eigentlich, Martin, ist es gut, dass wir uns, glaube ich, bislang erst einmal in Realität gesehen haben. Sonst hätten wir mit Sicherheit schon einen Unfall gebaut, wenn wir nebeneinander irgendwo bewegen.
Aber also wie gesagt, kann ich jetzt nicht einschätzen. Das wird sicherlich kommen. Ich gehe einfach davon aus, dass allein schon, weil die Elektroautos halt teurer werden oder teurer sind als die normalen Benziner, zahlen ja die Leute, die Elektroautos haben und damit mehr Prämie haben, eh schon mehr rein. Und wenn immer mehr Elektroautos da sind, also ich weiß nicht, ob das eine Mischkalkulation ist. Wie gesagt, mein Tesla hat am Anfang 1.400 € kostet, der ist jetzt runter auf 1.100 und da wird ja die Versicherung auch irgendwie einen Grund haben. Also die werden ja nicht aus Jux und Dollerei plötzlich sagen, wir wollen weniger Geld von dir, sondern da wird es halt irgendwelche Szenarienrechnungen dahinter sein, die dann irgendwie rausfinden, dass Elektroautos halt gar nicht so viel mehr Schaden verursachen, dass irgendwie so ein fast doppelter Wert jetzt zu einem ähnlichen, zum Beispiel BMW 3er oder sowas oder 4er dastehen.
Ja, aber es ist halt schon so, dass wenn du einen Kaskoschaden hast, dass das halt einfach, also Teilkasko und Vollkasko, dass das natürlich einfach viel ausmacht. Deswegen würde ich aber auch dir zustimmen und sagen, Haftpflicht wüsste ich jetzt auch nicht, warum eine Haftpflicht die Tesla und Co., warum die teurer sein sollten, weil sagen wir mal, normalerweise sind es ja viel Berufsfahrer und so und könnten wir einfach auch vorstellen, dass da Also die Skalierung funktioniert ja da über die Kilometer, deswegen.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob das noch der Fall ist. Also ich meine, wir haben jetzt, wir haben jetzt im November haben wir ja zum ersten Mal mehr Elektro- oder also batterieelektrische Autos zugelassen wie Diesel.
Also weil es keine Autos gibt, ja.
Ja, batterieelektrische Autos gibt es ja auch nicht.
Ja. Also auch Tesla gibt es schon ein paar.
Aber also wir haben ja geschaut, also der nächste Tesla, den wir jetzt bestellen könnten, würde im Mai kommen. Klar, das ist immer noch mehr wie früher wie September der Kona, aber es ist halt für Tesla schon so, ich bin mal gespannt, wie jetzt zum Beispiel im Dezember die Auslieferungen ausschauen und da wie es da jetzt weitergeht. Aber ich glaube, dass ich kann es jetzt nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Elektroauto dann wirklich wirklich ein Totalschaden wird, weil jetzt so normalen, in Anführungszeichen, Parkkremplern, Bordsteinmitnehmern, mal irgendwo drüber fahren, mal irgendwo, keine Ahnung, an ein Schild fahren oder sowas, kann ich jetzt nicht einschätzen. Also ich glaube, dass da einfach die Kosten allgemein jetzt bei allen Autos so explodiert sind. Also wir haben im Freundeskreis da eben letztens auch drüber gesprochen. Mein erster Schaden, den ich hatte Unfall, den ich hatte, da ist mal einer auf meinen Golf 3 hinten draufgefahren mit, keine Ahnung, beim Einparken oder sowas, weil sie da draufgehört haben, 10, 15 km/h. Da hat man halt für original 15 Euro das Eck von der Stoßstange bei 15 Mark damals, Entschuldigung, das Eck von der Stoßstange bei sogar im Original VW beim Seitz für 15 Mark das Ersatzteil bekommen. Wenn dir heute irgendjemand beim Parkrempler hinten drauf fährt, bist der 2000 Euro los, weil die ganze Heckschürze lackiert werden muss und sowas.
Ja, aber das ist halt, niemand will mehr Gummileisten auf der Stoßstange haben. Das ist halt einfach auch so.
Hat es beim Prime Day übrigens bei Amazon gegeben, so rundum laufende Schmerzkanten.
Toll, toll.
Er hätte sie nicht aus Gag mal an deinen bestellen und an Tesla so fake anbringen können?
Nein.
Dann auch noch.
Was habt ihr denn beim Prime Day bestellt?
Oh Gott, das ist schon wieder so lang her.
Mich hat ja dieser Podcast insbesondere die Empfehlung von Michi zu den Eufy Cams dann doch dazu verleitet, da 220 waren es dann, glaube ich, oder weniger noch sogar, Euro zu investieren. Da kam dann sehr zügig ein Paketchen mit zwei kleinen Kameras und dieser Homebase. Mhm. Und ich bin echt sehr angetan von diesem Gerät und auch von dem Konzept, weil das stimmt natürlich. Das ist wirklich einer der ganz, ganz wenigen Anbieter, die ohne monatliche Kosten auskommen. Mhm. Also du kannst die Geräte ja günstiger kaufen. Blink, Ring, Nest, alles Mögliche, aber zahlst halt dann irgendwie so einen Zehner im Monat, glaube ich, bis zu einem Zehner im Monat. Mhm. Und ich finde das, danke auch nochmal da an der Stelle für den Tipp, finde das richtig gut. Und die Kameras, die bieten schon eine wirklich sehr, sehr gute Qualität. Mhm. Ich frage mich dann immer, wenn ich mir das als Privatnutzer für 200 Öcken kaufe, warum Fahndungsfotos der Polizei aus Banken dann immer noch so aussehen, als hätten sie Menschen mit Kartoffelkameras aufgenommen, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, wer sich dafür interessiert, ich kann das nur empfehlen. Ich habe in der App aber das ist eine wirkliche Sondersituation. Eine Sache hätte ich gerne noch, da bin ich noch nicht weitergekommen. Ich habe aber auch nicht so ganz intensiv geschaut. Ich hätte nämlich gerne eine Verbindung aus Zeit. Also du kannst ja in der App dann diese Sicherheitsszenarien einstellen, also wann was passieren soll, also wann willst du zum Beispiel von einer Kamera benachrichtigt werden, wenn eine Bewegung eines Menschen angezeigt wird, zum Beispiel so. Und ich hätte, also meine Lieblingsvariante wäre eine Kombination von Zeit und Geofencing. Also sprich zu sagen, wenn mein Handy um 21 Uhr zu Hause ist, dann schickt mir keine Benachrichtigungen. Wenn es nicht zu Hause ist, dann schickt mir schon ab 17 Uhr Benachrichtigungen, wenn da eine Bewegung ist zum Beispiel.
Okay. Das ist eigentlich ganz cool, wenn du HomeKit, also wenn du die Eufy Cam mit HomeKit verwendest, dann ist es so, dass du genau das machen kannst. Du kannst zum Beispiel der Kamera sagen, benachrichtige mich nur, wenn ich nicht zu Hause bin und so, und dann hat er diese Heimerkennung und so. Das funktioniert eigentlich alles ganz gut, finde ich. Also zumindest also
das Geofencing selber funktioniert schon auch
gut. Ah ja, okay. Aber du kannst keine Zeiten einstellen. Ja, dann müsstest du halt was mit Home Assistant oder sowas basteln. Da würde Michi bestimmt was einfallen.
Ich versuche gerade rauszufinden, an welches Szenario du um 21 Uhr nicht benachrichtigt werden willst, wenn sich jemand in deinem Garten rumtreibt.
Weil ich da draußen stehe und dann rauche. Also.
Okay.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Da musst einfach in der Zeit dein Handy über den Gartenzaun werfen.
Oder du sagst, das Geofencing ist vielleicht nicht gut genug. Du könntest auch dein Handy ausschalten in dem Zeitraum, oder?
Welche hast du denn gekauft? Die 2C, die 2, die 2 Pro, die 2C Pro?
Die 2C Pro, nee, die 2C, das war das Angebot für 220.
Okay, also die kleinere mit dem kleineren Akku und ohne 2K.
Genau.
Ah, okay.
Nee, doch 2K hatte.
Dann ist
doch die 2C Pro.
Ja.
Dann okay. Ist es 2C Pro. Ja.
Eine gute Frage. Hast du dir Solarpanels dazu gekauft?
Nein, habe ich nicht, weil ich jetzt praktisch einen internen Testlauf erstmal machen will. So wie funktioniert das für uns, für mich? Mhm. Meine Frau ist nämlich nicht so wahnsinnig begeistert und vielleicht noch das eine oder andere an Überzeugungsarbeit leisten müssen, aber das wird schon gehen. Und tatsächlich an die Stelle, wo ich sie jetzt vergeplant habe, das ist unter so einem Plexiglasdach, aktuell noch Plexiglasdach, weil wir wissen ja noch gar nicht, wie irgendwann mal der Garten ausschauen soll. Mhm. Da würde ohnehin nicht wahnsinnig viel Sonne hinfallen. Und die andere steht aktuell noch, weil ich keinen Platz dafür habe, innen am, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja nur zwei Stockwerke. Ich habe das Erdgeschoss und ich habe den Keller, wo ich mich jetzt auch gerade aufhalte. Also einen Wohnkeller. Mhm. Und in diesem Wohnkeller ist auch eine Werkstatt und da ist auch eine Tür nach draußen. Mhm. Und jetzt steht diese Kamera halt innen auf die Tür gerichtet, okay, sozusagen. Ja. Dementsprechend auch kein Solar.
Okay. Aber
auch da Steckdose zum Beispiel. Ja.
Also diese Solarpanels, wenn ich meinem Nachbar da vertrauen kann, die sind schon sehr effizient. Also der hat die an der Nordseite,
aha,
so am Eck, dass es quasi so nach Westen rausschaut, hat er dieses Panel. Also du kannst ja nicht ganz drehen, aber quasi so, es wird am Abend so vermutlich, ich würde jetzt mal behaupten, eine Stunde oder so von Sonne beleuchtet.
Okay.
Und das reicht aus. Also es reicht aus, dass der Akku nicht leer wird. Weil die schon sehr, sehr effizient sind. Also insgesamt auch. Ich meine, das sind ja auch keine großen Akkus. Das sind ja relativ kleine, so irgendwie, also wenn ich es richtig im Kopf habe, so keine Ahnung, wie 4 AAA-Zellen ungefähr, so keine Ahnung, groß.
Also Eufy wirbt damit, dass sie 180 Tage halten
sollen. Genau, genau.
Ich würde die Firma und die Kameras jetzt nicht darauf
festnageln.
Und ehrlich gesagt, also da, wo die Kameras jetzt gerade sind, ob ich sie jetzt 2 oder 3 oder 4 Mal im Jahr einmal kurz wegschraube. Ja.
Hast du den hingeschraubt oder mit diesem Akku, mit diesem Magnetteil da hingemacht?
Nee, die werden tatsächlich, also die eine wird dann, die steht gerade auf so einem Tischlein. Mhm. Die wird dann nächstes Wochenende tatsächlich an die Hauswand geschraubt.
Mhm.
Und die andere steht da gerade so.
Okay.
Die macht sich da gut und da passiert nichts.
Wie ist denn die Android-App? Also bist du damit zufrieden? Ist die snappy und funktioniert die so, wie du dir das vorstellst?
Ich finde die sehr gut. Also die Benachrichtigungen kommen wirklich instant und also das ist auch was mich schon auch beeindruckt hat, muss ich sagen. Selbst wenn ich jetzt, weil der Gag ist ja, wenn ich rausgehe, habe ich natürlich nicht volles WLAN. Also die Kamera funktioniert bei nicht vollem WLAN und auch mein Gerät hat nicht volles WLAN. Ich bekomme aber instant die Benachrichtigung, ich bin gerade nach draußen gegangen. Danke.
Sehr gut. Das ist cool. Ja.
Das aller einzige, bislang ist sie mir einmal abgeschmiert. Da konnte ich dann, da habe ich eine Benachrichtigung über eine Bewegung bekommen und die konnte ich mir nicht anschauen. Und dann was musste ich da machen? Da war ich in meinem, hat sich mein Handy ins Gast-WLAN und nicht ins normale WLAN eingewählt, aus Gründen. Und das war's. Also sonst alles wirklich, wirklich fein. Ja.
Gibt's bei Android sowas wie HomeKit, also so eine Middleware, die so diese Geräte miteinander verknüpft?
Ja, es gibt ein Angebot von Google, das soll aber ziemlich eher mau sein.
Okay.
Was Martin mal angesprochen hatte, war, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Homemaker? Nee. Und
Home Assistant. Also bei iOS ist ja HomeKit ist ja on device.
Teil dieses des Apple Universums sozusagen. Genau,
das heißt im Prinzip haben quasi Hersteller die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie das momentan zertifiziert wird oder wie da der Zulassungsprozess ist, sich quasi um so eine Made for HomeKit oder so eine HomeKit Badge halt zu bewerben. Da müssen sie gewisse Rahmendinge eingehen. Also so am Anfang ging zum Beispiel kein Zigbee, weil das irgendwie Apple als unsicher angesehen hat und sowas. Also so entwickelt sich auch weiter. Und dann hast du halt in deiner einen Home-App auf iOS quasi die Geräte und sobald die in dieser HomeKit-Verbindung drin sind, heißt das, und du zum Beispiel ein Apple TV hast oder ein iPad, das du zu Hause hast, wird dann quasi über Apple auch dieser Zugriff von extern geregelt. Das heißt, die Geräte sprechen in diesem Moment, dürfen sie auch gar nicht mehr mit dem Internet, sondern die sprechen dann nur noch mit deiner HomeKit-Zentrale.
Und HomePod Mini geht auch.
Genau, also so eine Handvoll Geräte. Und was da halt schon dahinter steckt und was ich jetzt auch mit diesen kleinen Eufy-Cams festgestellt habe, die habe ich ja auch ein paar gekauft und hatte die eigentlich immer an der Synology. Jetzt habe ich mal eine ausprobiert, wirklich so HomeKit-only einzurichten. Und was da ganz cool ist, du kannst da halt wirklich, also cool in der Form von creepy cool, wenn das Ding, du kannst es einstellen, dass es wirklich Personen erkennt und die mit deiner iCloud-Bibliothek Personensuche verknüpft. Und dann kommt halt die Benachrichtigung, Valentin ist im Eingang oder sowas. Mhm. Und das ist halt schon irgendwie dann cool. Da kannst du vielleicht sogar einstellen, benachrichtig mich nur, wenn niemand aus meiner Familie im Eingang ist oder sowas.
Ich denke, dieser explizit spezielle Fall ist einer, den ich niemals im Leben einrichten dürfte. das heißt, der fällt für mich raus. Und was auch sehr deutlich kommuniziert worden ist innerhalb dieses doch recht kleinen Familienrates war, dass drinnen keine Kameras reinkommen. Nein. Draußen da wo sie ist, steht sie gut, weil es tatsächlich, das ist dann auch auf Verständnis gekommen, dieses Eck, wo sie ist, tatsächlich sehr schlecht einsehbar ist, von Nachbarn zum Beispiel. Das heißt, da hat sie auch ihre Berechtigung und ihren Sinn. Was ich dann machen werde auf jeden Fall, ist auch, dass ich zum Beispiel aufzeichnen, dann, also, dass ich die Aufzeichnung deaktiviere, wenn eins unserer Smartphones in diesem Geofencing-Bereich ist. Einfach weil da ja dann auch einfach Kinder von Freunden spielen werden. Also jetzt nicht, weil jetzt liegen da, weiß ich nicht, 40 Zentimeter Schnee und ich finde es ganz witzig, dann zu sehen, wie ich da durchwarte, um meine Schneeschaufel zu holen. Aber diese Bedenken oder diese Argumentation kann ich da schon auch verstehen, okay, das macht man da nicht.
Also ich weiß, ich verstehe den Ansatz, der war bei uns aber dann relativ schnell, also wir haben natürlich auch darüber diskutiert, wo wir Kameras haben wollen. Also ich habe ja mal mit der Einfahrt angefangen, weil ich eine Kamera hatte und die ausprobieren wollte, habe ich sie in die Einfahrt gehängt und das hat sich dann halt so.
Das finde ich, nein, tut mir leid, ich finde das gerade so nett, aber ich finde das ist so. Ich denke, das werden auch sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer genau dieses Phänomen kennen. Ich habe da was.
Ja, genau.
Und das lass muss ich uns jetzt damit nutzen. Genau, lass uns damit mal was machen. So, ja.
Und das war dann halt schon, also ein so ein Faktor, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, war, ich weiß nicht, wie nah ihr an Natur wohnt, also so an Wäldern und sowas. Aber was so ziemlich cool ist, wenn du halt mal siehst, welche Katze da in die Einfahrt kackt oder welcher Fuchs da gerade irgendwie durchläuft oder bei uns dann irgendwann mal der Dachs sich im Garten umschaut und sowas. Und das sind schon so Argumente. Cool, und also ich glaube, dass halt du schon viel, also in meiner Wahrnehmung jetzt Sicherheit aufbaust, wahrscheinlich ist es einfach auch Esoterik, Sicherheitsesoterik, aber natürlich auch, wenn du daheim bist, wirst du doch sehen, was im Garten los ist.
Ja, sehen kann ich es ja.
Ja, aber du wirst es doch auch aufzeichnen. Wenn der Typ um den Garten streift, um auszuloten, wo er am besten ins Haus reinkommt, auch wenn du gerade im Keller sitzt und einen Podcast aufzeichnest.
Das ist wirklich ein Mitgrund, eben, dass ich dieses Modell hätte. Geofencing plus Zeit.
Ja.
Weil dann würde ich nämlich wirklich sagen, okay, es ist dunkel, jetzt bitte benachrichtigen, wenn da hinten in der Ecke, weil da hat dann sonst wirklich keiner was verloren. Ja. Auch meine 2,5-jährige Tochter nicht um die Uhrzeit, so.
Da bauen wir dir was Schönes mit Home Assistant. Da musst du jetzt mal einen Raspberry Pi kaufen, dann packt man da ein Home Assistant Image drauf und dann.
Dann, wenn wir es endlich schaffen, die Folge 100 aufzunehmen,
genau.
Ihr von mir hier bekocht werdet.
Ja. Genau, dann machen wir das mal. Nee, aber ich finde es cool, dass du das jetzt so ein bisschen bestätigst, weil bis jetzt, ich habe ja wirklich keine selber im Einsatz, ich habe es jetzt nur von unserem Nachbarn und von zwei Bekannten, die das sich jetzt angeschafft haben und jetzt von dir, weil ich mir gefällt halt auch dieses Konzept, habe ich ja die letzten Sendungen auch schon gesagt, dass du keine Cloud-Service nutzen kannst, weil das halt einfach. Das widerstrebt mir für so einen Dienst, wenn du halt auch, wenn die diese Blink-Kameras oder diese Ring-Kameras, die sind ja auch nicht billig. Also es ist ja nicht so, dass du dafür irgendwie 100 Euro 80 Kameras kriegst, die du im Haus verteilen kannst. Ja. Und dann halt trotzdem irgendwann mal einen gewissen Betrag aufwenden musst, um das in der Cloud dann zu speichern, dann funktioniert wieder irgendwas mit dem Upload nicht und keine Ahnung was. Also
Was ich glaube. Ich weiß nicht, ob das zu sehr Technikbubble ist dann. Also ich habe das Gefühl, dass gerade diese Art von Kamera in Europa, in Deutschland extrem wenig verbreitet sind, in den USA aber überall sind.
Also ich kenne schon viele, die so eine Ring-Türklingel, da kenne ich viele, die so eine
haben. Ja, okay. Also, ja, weil die sind da auch mega easy zu installieren.
Ja, also auch, muss man auch mal sagen. Also auch so im Business-Bereich habe ich, oder was heißt im Business, also im Geschäftsbereich habe ich jetzt ein paar schon gesehen, wo du dann halt, keine Ahnung, zu deinem Zahnarzt gehst oder zum keine Ahnung wohin, Anwaltsbüro, was ich jetzt schon wieder grenzwertig finde. Und dann vorne draußen halt eine Ring-Türklingel hängt, wo du dann klingelst und dann macht dir halt irgendjemand übers Handy dann auf. Also habe ich jetzt schon mehr gesehen. Diese Kameralösungen unser Nachbar, wie gesagt, hat halt die eine Lösung. Wir haben jetzt die Synology-Lösung. Mein Vater hat auch Synology. Da kenne ich jetzt niemand, der so sich sein Haus mit diesen Ring-Kameras ausgestattet hat. Oder mit also dem Link oder wie sie alle heißen.
Ja, ich habe das Gefühl, also wenn man so ein bisschen auf Reddit zwischendurch ganz gerne mal unterwegs ist und so Subs anschaut wie Well, That Sucks, was ich ganz witzig finde, dann hat irgendwie jeder dritte Haushalt in den USA anscheinend so eine Kamera im Wohnzimmer auch.
Ja,
das ist schon merkwürdig. Ja. Aber auf der anderen Seite, das, was Martin gesagt hat, er hatte ja auch diese Eufy-Cam, da war auch, oder sag mal, Eufy oder Eufy eigentlich?
Keine Ahnung.
Okay,
eins. Huawei.
Da war oder ist Anker irgendwie einfacher. Ja.
Er heißt aber Anker oder Anker?
Anker, das heißt, na. Hm. Die Folge ist schon wieder verloren. das ist auch zu cool. Ich habe jetzt keine Haustiere, aber halt irgendwie so dieses Gefühl zu haben, ja, okay, also ich kann da jetzt gerade hinschauen, das hat schon auch was für sich. Ich verstehe die Gegenargumente, ich mach's auch nicht.
Aber Anker ist ja da, oder Eufy ist ja da auch, hast du diese Haustier-Sprach-Befehl-Geschichte gesehen?
Nee, das habe ich nicht, was?
Ich weiß nicht, ob das bei den Indoor-Kameras geht's. Du kannst quasi definieren einen Bereich, halt so auf dem Bildschirm auswählen, so ein Quadrat aufziehen oder so eine Fläche auswählen. Ja. Und wenn in der Fläche ein Haustier erkannt wird, dann schreit die Kamera quasi das Haustier an und sagt, weg da, Fifi! Oder sowas. Und das finde ich dann auch schon wieder cool.
Ja.
Ja, wir hatten ja, als mein Sohn noch kleiner war, also so eigentlich, ja, was heißt kleiner, also eigentlich bis er 5 war oder 4 oder sowas, hatten wir bei ihm im Zimmer eine Kamera aufs Bett gerichtet, quasi so eine Babysitting Cam.
Ich halte das hier mal kurz in die Teams-Kamera. Das ist ja, wir machen das ja so gerne in Podcasts, dass wir Sachen zeigen.
Yeah.
Also exakt so.
Immer hervorragend. Aber jetzt muss ich, also vielleicht jetzt, um da mal einzugreifen, ist denn so eine Babycam, ist denn die überhaupt noch zeitgemäß, wenn ich für, ich glaube, ich habe 20 Euro bezahlt, für 20 Euro so eine Eufy-Cam, die ich schwenken kann und die nachts wirklich ein wirklich wahnsinniges Bild liefert, das ich auf jedem Smartphone anschauen kann und eine Push-Meldung bekommt, sobald sich das Kind bewegt oder Töne abspielt. Ist das eigentlich noch gerechtfertigt, so ein Babyphone-Kram?
Also jetzt, wir hatten ein Babyphone und die Kamera.
Ja, nein, aber ich meine
zwei getrennte Systeme.
Ja, aber jetzt, ich sag jetzt mal, mittlerweile ist es ja so, dass es zum guten Ton gehört, wenn man, also quasi ohne Babyphone-Cam gilt man ja schon als aussätzige Rabeneltern. Also, aber es ist ja schon so, dass die Bewegungs- und Tonerkennung von diesen, also allein von der billigsten Eufy-Cam ja wirklich super ist. Also das Bild ist echt wirklich super.
Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, wir hatten damals zwei Geräte. Ich habe mir zum Teil schon gewünscht, dass es ein Gerät ist, weil du halt, wenn du irgendwie ein Geräusch im Babyfon gehört hast, hast halt trotzdem immer schnell das Handy in die Hand nehmen müssen und nochmal das Bild holen dazu. Da hätte ich es schon praktisch gefunden. Bei uns war es damals einfach, wir haben das Babyfon halt geschenkt bekommen und
ja gut, aber
ohne Kamera, also so ein einfaches halt, und haben dann irgendwie halt die Kamera einfach dazu gepackt, dass wir da so eine bisschen noch Überwachung haben oder sowas.
Also ich kann dir garantieren, dass ich von einer Handybenachrichtigung nicht aufwache. Sprich, ich bräuchte so dieses Art Babyphone schon, aber nur Audio, und dieses Videoteil kannst du inzwischen völlig problemlos durch diese Eufy-Cam oder durch diese Eufy-Cam abbilden. Ich habe damals für dieses Babyphone, das ich gerade hier in die Kamera gehalten habe, ich glaube 200 Tacken gezahlt. Da kann ich ein paar gute, wirklich ordentliche Audio Babyphone anschaffen mit einer riesigen Reichweite. Und wenn ich dann auf die Kamera gucken will, dann kann ich das mit dem Smartphone machen. Mhm. Also, um deine Frage zu beantworten, mit dem Wissen von jetzt und wahrscheinlich auch mit dem Wissen von vorher, weiß ich nicht, einem halben, dreiviertel Jahr, da haben wir die Doorbird eingerichtet, die ja auch wirklich einfach sensationell funktioniert, auch da ohne Cloud, ohne Gedöns, ohne Abo-Scheiße, will ich nicht mehr machen. Aber das war halt da so ein Ding, okay, wir brauchen ein Babyphone, ja, wir wollen eine Kamera, okay, was gibt's da? Dann gibt's halt die bekannten Hersteller von
Philips Avent. Philips Avent.
Avent, richtig. So, und dann suchst du dir halt da eine aus, die einigermaßen gut bewertet ist. Und das Ding ist auch nicht schlecht. Also diese Station ist nicht schlecht. Ich glaube, meine Frau findet es auch gut, dass diese Station existiert. Dann kannst du irgendwo hinstellen und ist eben autark vom Smartphone. Das ist auch, finde ich, durchaus ein Argument.
Also das heißt, für den jetzigen Preis hättest du dir eine Eufy Cam und dazu ein Amazon Fire Tablet kaufen können und du hättest immer noch nur die Hälfte bezahlt.
Genau. Aber also ich glaube, was man da auch nicht unterschätzen kann, das hat der Stefan ja gesagt, diese Autarkie von diesem Gerät, weil du halt nicht, also du kannst es halt weitergeben. Also wenn du jetzt eine Kamera hast und dann beide Handys zum Beispiel draufgehen, dann ist diese Situation zu sagen, kümmer du dich mal ums Baby, ist halt nicht so dieses Präsenz irgendwie zum sagen, der hat jetzt dieses Babyphone-Empfänger, der ist dafür zuständig. Und was mir gerade noch eingefallen ist, was bei uns halt auch so ein Punkt war, wenn du unterwegs bist und halt irgendwie im Hotel oder, Hotel jetzt nicht, aber bei Freunden übernachtest und halt das Baby dann im Gästezimmer schläft oder sowas, dann hat uns jetzt schon die Kamera gefehlt. Da hat man halt nur das Babyphone dabei, weil wir haben jetzt keine Kamera.
Was haben denn Menschen früher gemacht, wo es das noch nicht gab? Meine ist ja so
alt. Die Babys sind doch reihenweise gestorben in der Nacht.
Meine ist jetzt 14.
Wir sind völlig missraten,
by the way. Und wir hatten ein Baby, also meiner ist 14, wir hatten ein Babyphone, das hatte nicht mal ein Display. Nein. Das hatte einfach nur einen Einschalter. Und dann hat man das eine Ding dahingestellt und das andere Ding hat man mitgenommen und das war's.
Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ne? Ich habe zwei Kinder. Ein Kind hat eine 200-Euro-Setup im Zimmer stehen. Das andere Kind, das schläft die allermeiste Zeit bei der Mama, also ist noch der Leidensdruck noch nicht so groß. Aber wenn sie in ihrem Zimmer schläft, dann haben wir ein Babyphone. Ich glaube, das hat 20 Euro gekostet. Hat einen Ein- und einen Ausschalter. Hat eine absurd große Reichweite. Also da kann ich dann wirklich raus hinter die Hauswand
im Büro sitzen
und trotzdem noch. Und ich höre sie halt schreien. Und so, ja, okay, dann gehe ich da jetzt hin.
Also du hörst sie schreien und sagst dann, hey, steh mal auf hier. So, jetzt, bevor wir jetzt hier weiter über Babyphone und so weiter sprechen, ich brauche eure Hilfe. Und zwar, also abgesehen davon, dass sie beim Prime Day, Black Friday, sehr wenig zugeschlagen habe. Ich habe mir einen Fire TV Stick gekauft, über den ich mich jetzt schon ärgere, weil er...
Ehrlich?
Ja, also tatsächlich ist es so, ich nutze ja seit Urzeiten Apple TVs, also wirklich seit Urzeiten und ich wollte jetzt einfach mal was Neues, was Moderneres, was Besseres, was mehr Apps kann. Und habe mir gedacht, so ein Fire TV Stick 4K mit Alexa Sprachfernbedienung, super, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Und dann habe ich das mal 3-4 Tage ausprobiert. Und dann stelle ich einfach fest, dass diese Sachen, die mir so lieb geworden sind, da einfach nicht gehen. Zum Beispiel das Handy in die Hand nehmen und das Passwort aus OnePassword über die Tastatur nicht eingeben zu müssen. Mhm. Und wenn man jetzt wie ich jedes Passwort aus 32 individuellen Zeichen besteht, dann kotzt du bei der Einrichtung ganz schön ab, wenn die App nicht so gut programmiert ist wie zum Beispiel die Disney-App. Also bei der Disney-App ist kein Problem. Disney-App sagt, hey, ich habe da erkannt und geh doch mal du in dein WLAN und mach mal mit deinem Handy. Genau. Alles gut, also da funktioniert das toll. Aber es gibt halt noch noch Softwaren, wo du dann halt 32 Zeichen über diese Handy, über diese Tastatur da eingeben musst, schrecklich. Und dann muss ich tatsächlich...
Darf ich ganz kurz, wirklich nur ganz kurz einwerfen? Das ist ein Grund, warum ich, glaube ich, sicher 3 oder 4 Monate einen Fire TV Stick, der nicht mehr gescheit funktioniert hat, und ich wusste, wenn ich ihn komplett resette, dann geht er wieder. Und ich habe es wirklich so lange vor mich hingeschoben, weil ich allein schon keinen Bock hatte, mein Amazon-Passwort über diese Fernbedienung einzugeben, plus 2-Faktor-Authentifizierung. Ohne Scheiß. Ich habe so, jedes Mal, und die oder meine Frau kam dann so, Schatz, es geht schon wieder nicht. Also ja, steck noch mal aus und noch mal an. Das macht das schon.
Nein, also das ist, und dann auch so ein paar Sachen wie Copy and Paste vom iPhone oder Suchen über die Tastatur auf dem iPhone auszuführen, ist halt einfach was ganz Tolles, wenn man nicht diese Tastatur von dem Ding benutzen muss. Aber okay, bin ich total unzufrieden. Jetzt muss ich überlegen, vielleicht schicke ich es nur zurück, weil ich kann es bis Ende Januar ja zurückschicken, keine Ahnung. Dann habe ich mir einen Kreuzlinienlaser gekauft.
Das ist ein ganz tolles Produkt.
Ja, also das wollte ich auch unbedingt mal haben.
Ganz kurze Erklärung bitte.
Ein Kreuzlinienlaser macht eine gerade Linie an die Wand.
Oh. Ah, das ist das, was mein Ingenieurs-Buddy hier zum Installieren der Lampen mitgebracht hat. Ich habe nämlich einen Kreuzlinien-Laser-Guy, habe ich gerade rausgefunden.
Ah, sehr gut.
Ja, nee, das, also weil wir haben bei uns so eine Fotowand und die Fotowand soll sich verändern und soll diesmal vielleicht alle auf der gleichen Höhe bekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das habe ich sehr günstig geshoppt als Warehouse, weil es gab ja wieder Warehouse auf ausgewählte Produkte. Amazon, ich hasse dich dafür. Aber was eigentlich jetzt das Entscheidende ist, ich konnte mich am Black Friday noch nicht dazu durchringen, einen neuen TV zu kaufen. Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, in der Lost Episode. Und
Welcher von beiden?
Und ich schwanke jetzt zwischen einem 65 Zoll OLED oder einem 75 Zoll QLED. Und Stefan, ich weiß, du hast einen OLED und wollte mal nachfragen, wie das denn so bei Tageslicht denn so aussieht, ob man das tatsächlich so schwierig ist, wie das immer beschrieben wird.
Soll ich dir meine wirklich ernsthafte Antwort darauf sagen?
Du hast ihn noch nie angeschaltet?
Nein, der steht hier im Büro. Ah. Ich habe hier kein Tageslicht.
Ah, okay.
Ich kann ihn mal rausstellen.
Nein, aber auch generell, also man sagt ja nicht nur bei Tageslicht, sondern auch generell bei den hellen Räumen und so. Ist das was, wo du sagst, dunkel ist schon viel geiler? Oder wenn es hell ist, dann sieht man nicht so viel eigentlich? Oder ist es nicht so detailgetreu?
Also ich habe ihn ja gekauft zum Zocken tatsächlich. Dafür ist er hauptsächlich da. Ich glaube, einen Film habe ich da noch gar nicht drauf geschaut und Serien liefen zwar schon einige, aber nicht für mich. Es waren dann meistens Bibi und Tina, wo mir die Bildqualität persönlich nicht ganz so wichtig ist. Und beim Zocken drehe ich hier auch immer so ein bisschen die Lichter runter, einfach, dass so Immersion ein bisschen mehr da ist, wenn ich mal Zeit habe. Und da ist er wirklich wunderbar. Das ist einfach schön. Ich habe aber nicht den Vergleich, glaube ich, zu einem QLED.
Also ich glaube, ehrlich gesagt, du siehst den und also ich mit meinen Augen sehe den Unterschied nur, wenn sie wirklich nebeneinander stehen. Wir haben so eine Herr der Ringe Tradition. Wir hatten früher, bevor die Kinder kamen, und tatsächlich jetzt auch das erste Mal beziehungsweise sogar schon zweimal, seit die Kinder da sind, so ein einmal im Jahr Herr der Ringe Marathon anschauen.
Nice.
Mit drei Leuten. also mit drei Familien, wo wir dann zusammengekommen sind und dann halt so abwechselnd jedes Jahr mal woanders angeguckt haben. Und ich kenne diesen Film ganz gut und ich habe keinen Unterschied zwischen unserem 12 Jahre alten, 13 Jahre alten normalen LED, dem 5000 Euro 75 Zoll OLED oder beziehungsweise damals noch Plasma und keine Ahnung was. Ich habe da einfach keinen Unterschied gesehen. Ich glaube, das ist einfach so. Wenn sie nebeneinander im Mediamarkt stehen, siehst schon einen Unterschied. Und wenn du vielleicht wirklich jetzt sagst, bei Gaming oder bei Sport siehst vielleicht auch diese Bildwiederholfrequenz, aber also für meine Anwendung, ich würde den 75 Zoll nehmen, weil ich sage, Größe ist einfach das, was jetzt mir am meisten stört.
Ja gut, also man muss dazu vielleicht sagen, ich habe einen Sitzabstand von vielleicht 2,40 und ich habe jetzt 55 Zoll, 55 Zoll ist mir einfach zu klein, also das merkt man einfach, das ist zu klein. Ich habe jetzt letztens bei meiner Mutter ein 49 Zoll OLED angeschafft und montiert. Und schwarz ist halt einfach aus. Und wenn schwarz aus ist, ist es halt besser, als wenn schwarz leuchtet. Das muss man einfach, also das ist einfach so. Das ist physikalisch relativ einfach zu erklären. Jetzt ist es aber natürlich so, dass so Samsung QLED, die haben dann 1000 Local Dimming Zonen, wo dann nur, aber also ich bin wirklich ratlos und ich habe tatsächlich das Problem.
Befinden wir uns da nicht schon wieder so ein bisschen im homöopathischen Bereich? Ich denke mir dann, ich habe mir wir kaufen uns teilweise wirklich hochpreisige Kopfhörer und hören dann zu 90% Spotify.
Aber das hat ja nichts mit Homöopathie zu tun. Da würdest du dir einfach Kopfhörer kaufen, die nicht funktionieren.
Ach ja, okay, Entschuldigung. Esoterisch ist noch deutlicher und besser.
Aber nee, das sehe ich jetzt nicht so. Also ich meine, ja, wenn man jetzt zwei Geräte miteinander vergleicht, also keine Ahnung, zwei Geräte in einer ähnlichen Preisklasse und das eine ist LG und das andere ist Samsung, dass man jetzt da sagt, ja, die werden beide sehr gut sein, also da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber das ist jetzt sagen wir mal, dass ein 60-Hertz-Panel und ein 120-Hertz-Panel einfach ein, wenn man das weiß und wenn man viel Sport schaut und so weiter, einfach ein Riesenunterschied ist, dann,
wenn man viel Sport schaut, also, wenn du das tust, dann würde ich jetzt den 120 Hertz. Bei mir ist es halt einfach so,
beide.
Ob ich jetzt, also ich glaube, dass auf dem Fernseher, den ich hier habe, der war damals nicht billig, aber es ist jetzt auch kein Spitzengerät, dass ich da den Unterschied zwischen Netflix und Amazon, zwischen Netflix und Apple, iTunes Video wesentlich deutlicher sehen würde, wie jetzt, wenn ich da einen neuen Fernseher hinhänge. Also ich glaube einfach, dass das Ausgangsmaterial, das du da anschaust, dass das viel mehr davon abhängt, welchen Streamingdienst du benutzt, als welches Panel da an der Wand hängt.
Ja, auch, das ist natürlich richtig. Und das ist an der Stelle tatsächlich auch wichtig, neben der Upscaling-Performance des Prozessors, das da dabei ist. Und das ist tatsächlich, auch wenn du das manchmal anschaust, da gibt es welche, die mit schlechterem Ausgangsmaterial besseres Bild machen und welche, die halt nicht so gutes Bild machen. Das ist halt einfach so. Aber mir geht's jetzt wirklich, also dass beides gute Geräte sind, glaube ich, ist keine Frage. Mich würde nur mal interessieren, wie würdet ihr jetzt einfach vorgehen? Weil in den Laden und das angucken, das geht nicht mehr. Also das ist bei uns, die Läden, das sind Kistenschieber, da steht halt irgendwie so eine Palette rum und du kannst dir das Ding runtergreifen, beziehungsweise ich habe heute mal geguckt, beide von mir bevorzugten Geräte sind im Umkreis in keinem Elektrofachmarkt überhaupt da. Und so richtig Bock auf 75 Zoll, zwei Stück bestellen, die nebeneinander mal aufzubauen und dann mal gucken und dann einen zurückschicken, da habe ich jetzt irgendwie auch wenig Bock drauf. Also ich finde es einfach, also mir fällt es schwer, den Entscheidungsprozess jetzt hier zu
Aber ich meine, du hast ja
durchzuführen.
Wie ist es denn? Also ich würde da jetzt für meinen Fall so vorgehen, ich schau mal, ob es so ganz nüchterne technische Rahmendaten gibt, die mir da vorschweben. Ich meine, bei mir ist es relativ einfach. Ich hätte gerne einen 75 Zoll. Ich brauche kein 120 Hertz, wäre aber nice to have. Ich will 4K, mein klar. Und ich weiß jetzt nicht, ob mir OLED der Aufpreis wert ist. Also ich habe so eine Schmerzgrenze. Ich sage, keine Ahnung, ich will jetzt nicht mehr wie 1500 Euro für einen Fernseher ausgeben oder vielleicht wird 1200 Euro für einen Fernseher ausgeben. Wenn es jetzt ein Modell gibt, das irgendwie in die Nähe kommt und OLED hätte, würde ich mir vielleicht so ein ähnliches Modell im Mediamarkt mal anschauen. Wenn es jetzt keins gibt oder die einfach so weit drüber raus sind, würde ich mir das gar nicht irgendwie, käme es für mich jetzt nicht in Frage, weil bei mir halt diese 75 Zoll so fest sind. Also bei mir kommt ein 65 nicht in Frage, weil ich glaube, wenn ich den habe, dann wird der die nächsten, keine Ahnung, 10 Jahre bei mir an der Wand hängen und da würde ich mich jedes Mal drüber, also da würde ich mich quasi jedes Mal irgendwie, wenn ich davor sitze, überlegen, diese 10 Zoll mehr, die hättest du jetzt auch noch nehmen können.
Ja, das gibt dir schon recht, aber es ist, also wie gesagt, bei 2,40 Meter Wandabstand.
Nicht mehr, aber wie heißt die Faustregel ist doch, die Bildschirmdiagonale muss genau der Abstand zum Sehentfernen
also sein. Momentan, ich wusste das auch nicht, aber momentan ist bei gutem Ausgangsmaterial ist die Faustregel tatsächlich Bildschirmdiagonale mal 1,6. Ja. Also das hat sich jetzt mittlerweile, also bei 4K-Material ist es mal 1,6 und jetzt ist so ein, ich glaube so ein 75 Zoll ist 1,60.
1,90?
1,60.
Nee. So. 75 Zoll.
Diagonale.
75.
Achso, Diagonale, ja.
54 sind 1,90 Diagonale.
Ja, okay. Also 1,90 mal, jetzt kriegen wir mal schnell ausrechnen, mal 6.
3,04 Meter.
Na, also so viel habe ich nicht. So viel habe ich bei weitem nicht. Ich habe nur 2,40 Meter.
Ja, aber warte mal, wenn ich jetzt auf 65 Zoll gehe, dann bist du bei 2,60 Meter, ja.
Ja, aber komm. Ja, aber 10 Zoll mehr geht eigentlich schon.
Ich meine, du kennst, ich weiß nicht, ob du meinem Wohnzimmer
noch Schrumpf hast.
Ja. Ich habe ja da so zwei Schränke stehen, wo dazwischen der Fernseher quasi hängt. Und ich habe halt genau Platz für einen 65 Zoll, ohne es in den Wohnzimmer umbauen zu müssen. Und das heißt, ich werde da jetzt einen Teufel tun, einen 65 Zoll hinzuhängen, weil dann habe ich links und rechts wieder irgendwie, keine Ahnung, 10 Zentimeter Platz und das brauche ich nicht.
Aber es ist doch, das stimmt ja auch, die schrumpfen ja auch. Also, ja, die sind ja am Anfang, sind die ja riesengroß und dann schrumpfen die. Aber ich finde das wirklich, also, das ist echt, vielleicht müsst ihr mal bei Grover einen ausleihen.
Aber du kannst, es gibt doch so AR-Apps von den Herstellern, wo dir dann irgend so einen Zettel ins Wohnzimmer legst und dann wird dir genau angezeigt, wie groß der Fernseher ist.
Also ich kann mich erinnern, früher, als es noch analog war, konnte man bei Samsung und bei Panasonic ein Poster in der Größe des Fernsehers bestellen. Was aber eigentlich echt nicht dumm ist.
Nee.
Gut, also das ist,
wenn das Poster hätte halt auch so tief und so schwer sein müssen wie der Fernseher.
Ja, damals schon. Aber es ist eigentlich echt verrückt, wenn du denkst, jetzt ist so ein 75 Zoll oder auch der 65 Zoll, ist egal, die haben jetzt tatsächlich. Die neuen, ganz modernen, die haben jetzt, also von LG zum Beispiel, der hat sogar eine eingebaute Wandhalterung, also die wird einfach mitgeliefert und da kann man den Fernseher von der Wand wegziehen zum Anschließen und danach kann man ihn plan an die Wand hängen mit 2 Zentimeter Abstand, also mit 2 Zentimeter, null Wandabstand, ja. Fernseher engt. Oder auch von Samsung gibt's ja diese Frame.
Ja, die sind schon geil.
Also Frame hat auch 2,5 Zentimeter, glaube ich. Und dann kannst du ja diesen Holzrahmen außenrum machen. Mhm. Und was halt bei Samsung ziemlich cool ist, die haben diese One Connect Box, wo du nur ein Kabel hast und jetzt in der aktuellen Generation auch tatsächlich nur ein Kabel. Da wird auch Strom und Netzwerk mitgeliefert, weil ein Kumpel von mir hat eine One Connect Box. Da hat er die Connect Box und zusätzlich muss er aber Strom und Netzwerk anstecken.
Nee, das, also ich habe bei meinen Schwiegereltern, die haben einen geerbt, so ein Frame in, ich glaube, irgendwas um die, auch zwischen 40 und 50 Zoll, irgendwie so 45, 46 Zoll oder sowas. Und der hat auch halt diese, also das ist ja wirklich nur noch ein hauchdünnes Kabel. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Und vor allem, das ist ja auch noch so halbtransparent silbern, also du siehst es nicht mal. Also das ist schon völlig, was da inzwischen passiert.
Ja, das ist echt, das ist wirklich cool. Aber klar, es ist, ich finde nur einfach, wenn man vor so einer Kaufentscheidung steht, das ist jetzt hier halt Fernseher, ich weiß nicht, ob's sonst auch noch, keine Ahnung, bei Haushaltsgeräten ist es ja ähnlich, da ist es ja auch so, dass du im Prinzip eigentlich im Katalog kaufen musst, weil, also wir waren ja mal letztes Jahr, da wollten wir einen neuen Kühlschrank und dann gehst du halt in die Läden rein und die haben halt drei Kühlschränke da drin stehen und sagst halt, nee, also ich hätte gern das rechts unten Modell und dann sagen die, nee, also bei uns gibt's hier billig und den Rest auf Bestellung und dann sage ich mir, oh ja, aber warum soll ich es dann bei euch kaufen? Also warum soll ich es dann bei euch kaufen, dass die Spedition das zu euch hinliefert und ihr das dann zu mir bringt? Und ihr dann nur 30 Euro dafür verlangt, wenn ich es bei, keine Ahnung, Amazon oder irgendwo anders kaufen kann und die stellen mir das hin, liefern mir das, bauen mir das auf, kostet keinen Aufpreis, nehmen das alte Ding mit und fertig. Also der stationäre Handel muss da meiner Meinung nach eigentlich schon was
tun. Ja, das geht mir auch so. Also gut, wir bei unserem Medienmarkt, ich habe jetzt da den Fernseher gesehen, den ich gerne hätte. Da kam jetzt aber nur diese blöde Unfallgeschichte dazwischen, wo ich einfach jetzt noch einfach nicht weiß, ob wir da irgendwie noch Geld vorstrecken müssen für ein neues Auto und so weiter, bis es dann von der Versicherung wieder gezahlt hat. Mhm. Aber die hätten den halt da gehabt. Das war diese, ich weiß gar nicht welches, war irgend so ein LG 75 Zoll mit 120 Hertz irgendwie sowas.
Mit ohne OLED,
genau. Also sowas hätte ich gern. Ich hätte eigentlich, in Wirklichkeit hätte ich gern so ein Signage-Display, einfach so mit einem HDMI-Stecker und gut ist, ich brauche kein Upscaling, ich brauche kein kein Lautsprecher, ich brauche kein Smart, ich brauche gar nichts. Ich brauche ein Gerät, das ich an meinen Apple TV anstecke und fertig. Das hätte ich gern. Aber sowas ist erstaunlicherweise so. Ja,
wo kommt dann der Ton raus?
Aus meiner Receiver-Geschichte. Ich habe ja einen ganz normalen Denon Receiver 5.1 dastehen.
Ah, okay.
Und aber sowas ist erstaunlicherweise, oder was heißt erstaunlicherweise, einfach wahrscheinlich so eine Nische oder so Industrial-Geschichte, dass das halt einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich kannst du es 200 Jahre einfach laufen lassen mit voller Helligkeit und das Panel geht nicht kaputt oder sowas. aber die sind so schweineteuer, dass es echt keinen Spaß macht. Also wird man jetzt auch nichts anderes übrig bleiben, als irgend so einen Fernseher zu kaufen, wo halt keine Ahnung was drin ist, WebOS und wie es alles heißt. Aber
ja, aber bei dir wird wichtig sein, und das ist tatsächlich, und das finde ich auch so schwierig, wenn du in deinem Anwendungsszenario, also ich hatte ja einen LG bis vor kurzem im Schlafzimmer und ich habe das gleiche Anwendungsszenario wie du gehabt. Apple TV und der Rest interessiert mich nicht. Und ich musste tatsächlich über den Hotelmodus, also jeder kennt ja den Hotelmodus bei solchen Fernsehern, da muss man ja wilde Tastenkombinationen im Vollmond drücken und dann um das Feuer rumtanzen und dann kann man da rein. Also in so einem Fall ist es ganz wichtig, dass du dem Ding beibringen kannst, schalte nur auf HDMI 1. Weil es ist nämlich oft so, dass du den Fernseher einschaltest und der öffnet erstmal mit hier, App, Startseite, bla bla bla. Und diesen ganzen Quatsch, also wenn du sagst, du möchtest alles übers Apple TV machen, dann brauchst du ein Gerät, wo du sagen kannst, ich will nicht auf der App-Startseite starten, sondern auf dem letzten Kanal oder auf dem HDMI 1 oder wie auch immer. Und das ist auch sowas. Wo kannst du denn sowas ausprobieren?
Ja, das stimmt. Ja, da kannst du eigentlich bloß hoffen, dass du quasi, wo ich mir den Philips hier gekauft habe, da war ich tatsächlich mit meinem damals noch Apple TV 1 im Mediamarkt und habe mir von dem ausprobiert, ob der mit dem Apple TV über HDMI CEC angeschalten wird und solche Geschichten. Ja, absolut. Und bei dem hat es dann halt funktioniert und dann habe ich ihn einfach mitgenommen.
Wobei bei dir ist jetzt der Vorteil, wenn du tatsächlich sagst, LG ist dein Mittel der Wahl, LG kann wenigstens HomeKit. Also du kannst auch das Ding dann über Siri starten. Und auch sogar mit Kanal, vermutlich auch mit Siri Kurzbefehlen und so weiter. Also das könnte dir an der Stelle schon helfen.
Ja.
Und da hat der gerade bei dem Anwendungsfall, Martin, der Fire TV nicht getaugt, weil dann brauchst du ja letzten Endes auch nur noch die Fire TV Fernbedienung eigentlich. Das finde ich ja persönlich irgendwie ganz charmant so.
Ja, also bei mir ist tatsächlich ein Sonderszenario, weil ich bin ja nach 1,5 Jahre Homeoffice jetzt ins Schlafzimmer gezogen. mit meinem ganzen Monitoren und so weiter. Okay. Und meine Frau war seltsamerweise der Meinung, es ist nicht sinnvoll, zwei 27 Zoll 4K Monitore und einen 49 Zoll 4K Fernseher im Schlafzimmer zu haben.
Was ist denn da los?
Und das bedeutet für mich, dass ich momentan, und das funktioniert tatsächlich relativ problemlos, ich einfach die Apple TV jetzt, weil mit dem Fire TV Stick kommen wir ja nicht zurecht, die Apple TV jetzt auf einem von den Monitoren eingesteckt habe und damit halt guck, es funktioniert. Also wenn, klar, es wäre schön, wenn die Kanalauswahl etwas smoother wäre, aber wenn ich mal im Schlafzimmer gucken will, funktioniert das eigentlich echt einwandfrei. Und was mir an der Apple TV eigentlich auch wahnsinnig gestört hat, ist dieses... Da kommt dann immer irgendwie, da kommt dann Werbung dazwischen und das könnte sie auch interessieren und so und das ist einfach, also ja, ja.
Fire TV, meinst
du? Ja, Fire TV,
oder? Genau. Okay, also, ja, ich gerade sagen, wie kann denn das jetzt hier?
Nein, nein, auf dem Fire TV kommt dann einfach auch Werbung dazwischen und da gibt's so eine Taste auf dem Ding, da steht Live TV drauf und ich habe bis jetzt nicht ganz genau rausgefunden, wie er die sortiert, die Kanäle und wo er jetzt, also wie er das jetzt macht, keine Ahnung. Also es war mir ein bisschen suspekt. Aber wie gesagt, es ist, also.
Ist nicht die bekannte Apple-Heimat. Nein, aber, also den Kritikpunkt, da gehe ich gerne mit bei Amazon. Das ist schon, die Werbungen sind sehr kurz, aber es ist trotzdem furchtbar nervig.
Und man muss aber, also man muss tatsächlich sagen, also jetzt um das mal auch nochmal in ein Verhältnis zu rücken, für das, was das Ding kostet, ist die Leistung unfassbar. Also für, ich habe 25 Euro hat das Ding kostet, das ist schnell, das spielt alles ab, die Apps gibt's, es ist wirklich unfassbar, gute Leistung, aber es ist halt diese Fernbedienung, die ist halt wirklich billig. Also dieses knarzende, wenn man, also das ist halt so dieses billige Plastik. Das ist halt, wenn man die ich auch nicht besonders gern mag, Apple TV Fernbedienung halt nimmt, das ist halt von der Wertigkeit her einfach viel besser. Und aber trotzdem die Leistung für 25 Euro irre.
Einer der wenigen, der, glaube ich, wirklich die Apple-Fernbedienung jedes Mal feiert, wenn ich sie in der Hand habe.
Nee, ich würde die neue feiern. Die neue ist echt toll, aber die kostet irgendwie, was, 60 Euro oder
die
so?
Die alte kostet auch 60 Euro. Deswegen habe ich hier meine Apple-TV-Fernbedienung in so einer schicken Kunststoffhülle, die total lapprig ist. Weil mein Sohn auf die Idee gekommen ist, ich weiß nicht, ob man es sieht, die runterfallen zu lassen. Und die hat natürlich eine Glasoberfläche.
Natürlich hat sie eine Glasoberfläche. Also ich habe meine sieht und so aus. Ich habe die gleiche
hier. Du hast ja schon die neue mit dem Gummiring am Menübutton. Ich habe ja noch die alte.
Oh ja.
Weil ich muss hier gestehen, dieser
das ist kein Gummi,
den ich hier habe.
Das ist Alu. Das ist kein Gummi, das ist Alu.
Ah, okay.
Also es bringt dir nicht viel, außer dass es sich ein bisschen anfühlt.
Du fühlst, in welche Richtung.
Ja, genau.
Das ist der Hauptkritikpunkt an diesem Ding, wenn du das in der Hand hast, es ist komplett symmetrisch. Das heißt, wenn du das irgendwie in die Hand nimmst, weißt du nicht, ob du jetzt gerade den Play-Pause-Button oder den Menü-Button drückst. Mhm. Aber ich muss ja hier gestehen, dass das den Apple TV, den ich hier unterm Fernseher stehen habe, der hat genau $1 gekostet. Weil das war das Apple Development Kit Apple TV, das ich mir damals geshoppt habe, weil wir für Allgäu TV damals einen Apple TV-App bauen wollten. Und die wollten den dann nicht mehr zurückhaben. Insofern stand er halt bei mir.
Aber, ich habe ja zwei.
Ja, ich auch inzwischen. Aber ja. Ich meine, es ist immer noch unverschämt, wie teuer dieses Ding ist. Ich meine, was kostet der? Der kostet doch 200 Euro, oder?
Ich glaube, ich habe letztens beim Black Friday für 159, glaube ich, gesehen. Also,
aber hast du schon die 64 Gigabyte genommen?
Das habe ich tatsächlich noch nie verstanden. 32. Das habe ich noch nie verstanden, warum es das überhaupt gibt. Also ich weiß nicht, was er damit machen kann.
Ich auch nicht. Und vor allem, wenn du dann bei Apple schon mal auf die Shopping-Seite geguckt vom Apple TV, da stehen ja immer so Hinweise.
Also, ja, genau.
Keine Ahnung,
da steht dann
das RAM oder sowas. Oder was bedeutet das? Und ich muss jetzt gerade leicht schauen, weil das war so eine wunderbare, wenn ich hier auf TV and Home vermutlich, oder? Genau, Apple TV 4K. Dann gehen wir hier mal auf Kaufen. Und dann bietet er mir an, die Hörer stehen ja drauf, wenn wir live shoppen. Ja, tatsächlich, 32 GB kosten 199 Euro, 64 GB kosten 219 Euro. Und dann, wenn ich hier auf den 32 GB klicke, dann kommt hier eine 1.
Also sogar ich finde es jetzt faszinierend und ich kann dir dabei zugucken, wie du.
Und dann kommt, wie viel Speicherplatz brauchst du? Und dann steht hier in diesem wunderbaren Satz hier, wähle zwischen 32 GB und 64 GB. Wenn du mit deinem Apple TV 4K vor allem Filme, TV-Sendungen und Musik streamen willst und außerdem nur ein paar Apps und Spiele nutzt, reichen dir wahrscheinlich 32 GB Speicher. Wenn du viele Apps und Spiele lädst und nutzt, dann wähle das 64 GB Modell. Bevor du dich entscheidest, denke daran, dass manche Apps mehr Platz brauchen werden, während du sie nutzt. Also Stefan, was haben wir genannt? Wie viel brauchst du? Mal abgesehen davon, dass es für den Apple TV, glaube ich, genau kein vernünftiges Spiel gibt.
Ich glaube, es gibt für die Apple TV vielleicht 15 Apps, oder?
Ja, also Apps gibt es ja schon, aber das sind ja alle Streaming-Apps.
Ja, aber also 32 Gigabyte ist schon. Also ich finde trotzdem die Leistung, also das, was Apple in seinem Apple TV, ich finde den Preis gerechtfertigt.
Was? Im Ernst? Ja.
Nee. Also ich habe in meinem Leben, ja wirklich, und das ist jetzt echt kein Blödsinn, ich habe in meinem Leben ungefähr jede zweite Streamingbox gehabt, die es so zu kaufen gab. Von Roku, Chromecast, Google TV, Fire TV. Früher gab es noch dieses von Western Digital, diese tolle Box. Also ich hatte alles, was es irgendwie, also mindestens jede zweite. Und ich würde die schon klassifizieren in zwei Sachen. Entweder billig und meh oder Apple TV und es funktioniert halt alles. Klar gibt es natürlich auch noch diese Nvidia Shield und diese ganzen Geschichten, die sind bestimmt auch gut, aber von der Bedienung, von der Flüssigkeit der Bedienung, von der Einfachheit der Bedienoberfläche, von der Integration in das Apple-Universum mit AirPlay und der Fotos-App und so weiter, das ist nicht alles perfekt, aber das sind 200 Euro, wenn man die, also ich habe meine Apple TV jetzt wahrscheinlich die erste seit also die Apple TV 4K vielleicht jetzt 5 Jahre. Hm. Ich meine, das ist wenn du einen Fernseher, wenn du dir jetzt einen Fernseher kaufst, einen Fernseher von der, also vor 5 Jahren und du sagst heute, jetzt mag ich bitte gerne die neue XYZ App haben, weil jetzt ist keine Ahnung rausgekommen, dann hast du halt gelitten.
Also ich stimme dir soweit zu, ich meine, das Argument ist ja immer das gleiche. Ich meine, du kannst auch sagen, hey, wer zahlt 1.000 Euro oder jetzt in unserem Fall fast mehr als 2.000 Euro für einen Laptop, wenn ich auch für 500 Euro beim Mediamarkt mehr eins kaufen kann, weil halt einfach für 1.000 Euro das niedrigste Angebot für ein MacBook ist. Und wenn du halt ein MacBook haben willst, wenn du auf macOS abfährst oder in der Blase da drin bist, dann wirst du halt kein anderes Laptop kaufen. Insofern ist 1.000 Euro gerechtfertigt, weil es ist das billigste Laptop von Apple. Aber du hast halt bei diesen Streaming-Diensten, und da sehe ich halt so ein bisschen das Problem, Apple versucht ja, oder die Idee hinterm Apple TV war ja unter anderem, die Apple-Geschichte ins Wohnzimmer zu bringen. Am Anfang halt noch das iTunes, wo du Filme kaufen konntest und dann am Fernseher anschauen. Und später dann einfach mit Apple TV Plus dieses Produkt durchzudrücken. Und das, ich weiß jetzt nicht, was Apple oder wie viele Leute das wirklich den Wert ist, wenn die sagen, ich kaufe mir jetzt für 25 Euro oder für, keine Ahnung, im Listenpreis wahrscheinlich 50 Euro einen Fire TV Stick und kann dann auch Apple TV Plus anschauen und kann dann auch irgendwie Netflix anschauen oder kann alles anschauen, was ich haben will, die sich teilweise dann noch mit linearem Fernsehen durchstreiten oder durchwühlen, wo sie erstmal 2 Tage lang ihre Sender sortieren. Ich glaube, da ist der Leidensdruck von vielen einfach nicht hoch genug, dass die 200 Euro für dieses Produkt zahlen, das aus meiner Sicht auch einfach viel zu teuer ist jetzt von dem, was es Apple kostet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Produkt in der Herstellung, in der Entwicklung oder auch nur ansatzweise in dieser Preisliga gerechtfertigt ist. Ich glaube, ein Apple könnte diese Box genauso wie Roku oder wie Sky oder sowas, wenn sie sie jetzt nicht subventionieren, könnten die locker für 90-100 Euro anbieten. Und dann ist es wieder ein attraktives Produkt.
Aber die, wenn du jetzt zum Beispiel
aber die Fernbedienung ist doch sexier.
Aber jetzt nimm mal im Vergleich zum Beispiel den Fire TV Cube, der kostet auch 120 Euro. Und wenn ich mir jetzt so ein, ich stimme dir zu, dass wir sind vielleicht Enthusiasten, viele Leute werden mit dem Wort Ethernet vermutlich gar nichts anfangen können, aber für mich ist schon mal ein Gerät, bei dem ich eine Zusatzoption kaufen muss, dass ich überhaupt ein Ethernet-Kabel reinstecken kann. Das ist für mich schon was, wo ich mir gar nicht unbedingt sicher bin, ob ich sowas überhaupt haben will. Also für mich ist einfach, Netzwerk ist King. Also WLAN ist halt für mobile Geräte, aber für Geräte, die stehen, ist halt Netzwerk, Kabel, Stecker. Gut.
Wie machst du das, Stefan? Was hast du für Streaming-Devices an deinen
Displays? Ein Fire TV, den er nicht updaten will, weil das...
Nein, ich hab mir dann einen neuen gekauft.
Die kommen nämlich automatisch auf dein Amazon-Account provisioniert, richtig?
Das stand sowieso das 4K-Update an und dann, naja, gut. Den anderen habe ich verschenkt. Da hat sich jemand gefreut.
Hast du doch nicht die Accounts runtergelöscht?
Ja, das so weit denke ich selbst ich dann. Da habe ich ihn dann zurückgesetzt, weil ich musste ihn ja nicht mehr neu einrichten, weißt du? Nee, tatsächlich, also inzwischen komplett Fire TV und ich bin happy damit. Also ich finde die Fernbedienung, ja, sie ist nicht hochwertig, aber dafür muss ich sie auch nicht in eine Lederhülle kleiden, wie es bei Michi der Fall ist.
Plastik.
Weil ich sie im Zweifelsfall beim nächsten Black Friday ersetzen kann. Sie geht auch nicht kaputt. Also ja. Sarah darf, das ist nämlich wirklich süß, inzwischen, wenn sie was gucken will, dann muss sie die Fernbedienung auch suchen und dann muss sie mir bringen. Und natürlich fällt sie da mal ein paar Mal runter, aber also da passiert einfach gar nichts. Und ich bin ja, sag.
Das finde ich auch faszinierend bei dieser Fernbedienung. Also ich habe ja einen Fire Stick. Ich habe den in meiner Travel-Tasche. Wenn ich mal zu Zeiten, wo ich noch viel mehr in Hotels war, habe ich mir einfach immer einen Fire TV Stick in den Hotelfernseher reingesteckt und halt dann noch schnell Netflix oder sowas geguckt. Und da war, also zum einen war geil, ist immer noch geil, dass der Fire TV Stick einen Hotel-WLAN-Modus hat, wo du dann quasi diese Capture Portal-Seite vom Hotel einfach ausfüllen kannst, was ja der Apple TV nach 20 Jahren quasi noch nicht gelernt hat. Und das zweite einfach, diese Fernbedienung, ich glaube, ich habe mir den Apple TV ungelogen 2014 gekauft und da sind immer noch die Originalbatterien drin.
Kann man die überhaupt auswechseln?
Und die funktionieren immer noch. Wobei das auch bei der Apple TV Fernbedienung ist, also ich glaube, ich lade die alle zwei.
Einmal im Jahr.
Ja, einmal im Jahr maximal.
Aber pass auf, jetzt kann ich der Geschichte erzählen. Meine Frau kam irgendwann mal zu mir und hat gesagt, ob sie total blöd ist, weil sie, also wir stehen ja auf Kriegsfuß mit dieser Touchfläche da oben, weil die Touchfläche ist wirklich, also Stefan, wenn du das nicht kennst, die haben oben, hat die Apple TV Fernbedienung eine Fläche und diese Fläche kannst du wischen wie so ein Trackpad. Ja. Okay. Und ich stehe ja mit der auf Kriegsfuß, weil das wirklich, also die Bedienung ist nicht so sehr smooth und ich mag lieber Druckknöpfe gerne. Also meine Frau benutzt es halt immer, also auch ganz normal und irgendwann hat sie dann zu mir gesagt, ja, ob sie jetzt, also sie glaubt, sie ist total bescheuert, weil sie wischt nach rechts und das Ding geht nach unten und dann wischt sie nach links und dann geht's irgendwie auch nach unten und das hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich so gesagt, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht gewusst, was jetzt da los ist. Und dann habe ich gedacht, was ist jetzt neu gestartet, selbe wieder. Und wenn ich dann irgendwann drauf gekommen bin, dass es tatsächlich manchmal sinnvoll ist, wenn man das Ding auflädt. Weil die haben das bestimmt seit 2 Jahren nicht aufgeladen gehabt. Dann lädst du das Ding einmal voll und dann funktioniert das wieder.
Naja.
Aber, nein, aber wie gesagt, ich kann da.
Du bumperst ganz schön, wenn du.
Entschuldigung.
Enthusiastisch
hat, klatsch. Du kaufst dir das Panel für 10.000 Euro. Das hat dann aber auch 250 Hertz und Frames per Second und schließt einen Fire TV Stick an.
Ohne 4K.
Ohne 4K. Also, okay. Ich bleib dabei, ja, jetzt, ich würde keinen aber kleinen Fernseher kaufen. Also kein 65 Zoll.
Bitte analysieren, was guckst du damit genau? Du schaust viel Sport, das weiß ich. Also ist dir eine besonders hohe Bildfrequenz wahrscheinlich schon wichtig.
Ja, und auch dann die, also ich schaue ganz gern Sport an, der blöderweise weiß ist. Und ich, ja. Nein, also tatsächlich, also ja, ja, Wintersport und solche Sachen. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, weil die sagen ja, dass OLED über ihre Technologie, um Einbrennen zu vermeiden, helle Flächen manchmal runter reduziert. Und ich bin echt total unschlüssig. Aber Michi, um das vielleicht noch mal ganz kurz, weil du vorhin gesagt hast, du siehst keinen Unterschied. Ich habe bei meiner Mutter diesen 49 Zoll angesteckt und bei YouTube mal einfach irgendwas laufen lassen, so ein 4K Demo, HDR. Das ist schon echt krass. Also es ist echt wirklich krass.
Ich meine, wie gesagt, also wenn ich...
Und ich habe es aber zu Hause jetzt auch laufen lassen und zu Hause war es echt nicht so krass.
Okay. Also wie gesagt, wenn ich im Mediamarkt stehe und ein OLED mit einem normalen Vergleich, dann merkst du natürlich einen Unterschied. Aber ich glaube, dass mir das einfach nicht den Mehrpreis, also aktuell noch nicht den Mehrpreis wert ist.
Also Michi, aber jetzt muss ich vielleicht einen Punkt noch anbringen, der dir vielleicht ins Wanken bei dir auch kommt. 75 Zoll LCD hat sehr häufig ein VA-Panel. Und VA-Panel ist halt, also mir ist Blickwinkelstabilität ist mir durchaus wichtig, vor allem im Wohnzimmerbereich, wo du halt doch mal, also wir haben ja Wohnzimmer, Küche in einem Raum, der ist auch relativ groß, da hat man mal auch ein bisschen einen anderen Winkel dazu und ich habe in meinem Leben schon Erfahrungen mit VA-Panels gemacht und keine davon war gut.
Ja, ich also jetzt im Display-Bereich kommt bei mir VA nicht auf den Tisch.
Ja, und das Problem ist, ich habe momentan ja einen IPS-Fernseher, also ja. Panasonic IPS, und der leuchtet halt, also schwarz ist halt jetzt schon nicht so schwarz. Also eigentlich mehr so grau. Deswegen, es ist eine schwierige Entscheidung. Ich werde mich morgen vielleicht mal in einen Elektrofachmarkt begeben und mich da tatsächlich mal umgucken. Und es ist auch momentan so preislich ist es ja so, dass man tatsächlich sagen muss, Mediamarkt und Saturn liegen preislich momentan immer immer ganz vorne mit dabei. Ganz unten mit dabei. Wie nennt man das jetzt? Also günstig. Deswegen könnte es auch durchaus sein, dass ich da das tatsächlich bei Mediamarkt Saturn kaufe, wenn sie halt überhaupt
gibt's
was
denn,
da haben.
Sind denn die Modelle oder diese zwei Modelle, die du dir rausgesucht hast, sind die denn aktuell liefer- und kaufbar?
Ja.
Ja. Dann hilft das nicht zur Entscheidung.
Nein, sie sind beide.
Nein, aber das kann er sagen. Ne? So der eine.
Also es ist halt so.
Drei Monaten, dann brauchst du den anderen.
Nein, du hast ja den großen Vorteil, wenn man rechts unten Modelle kauft, ist, dass die ja wie normalerweise jetzt nicht die größte Nachfrage haben und es die aber eigentlich auch immer ganz gut zu kaufen gibt. Deswegen ist das ganz gut und ich müsste mich bis 19. Dezember tatsächlich entscheiden, weil bis 19. Dezember gibt's bei Samsung 400 Euro Cashback und bei LG 300 Euro Cashback. Und die sollte man natürlich mitnehmen und die Preise sind insgesamt momentan günstiger, als sie selbst zum Black Friday und zu den ganzen vorherigen Angeboten waren.
Naja.
Also Michi, mit VA-Panel habe ich die jetzt gerade abgeholt, oder?
Ja, doch. Ich glaube, ich muss noch mal in so einen Elektronikfachmarkt fahren.
Ja, also wobei jetzt man sagt jetzt, der Samsung hat auch ein VA-Panel, aber die sagen, sie haben da noch mal irgendeine andere Schicht drauf gemacht und das muss alles so super sein. Aber wie gesagt, ich muss mir das mal, ich würde es mir gerne mal vor Ort anschauen. Und es ist leider so, also wenn man jetzt in anderen Ländern ist, ich habe das in vielen anderen Ländern, in großen Malls schon gesehen, dass die Hersteller da Flagship-Stores hatten, vor allem Samsung. Mhm. Also Samsung hat in vielen Ländern Flagship-Stores in Malls. Leider gibt es das bei uns nicht. Mhm. Zumindest mir nicht bekannt. Mhm. Außer im Sony Center in Berlin vielleicht.
Ich glaube nicht mal da.
Aber da gibt es kein Samsung. Also ziemlich sicher kein Samsung.
Aber du wirst uns berichten, wie du dich entschieden hast und ob du Freude, hoffentlich Freude.
Ich glaube nicht, dass das, also ich glaube tatsächlich nicht, dass das überhaupt eine Frage ist, weil das ist, vielleicht schließt sich da wieder das, wo wir am Anfang waren. Ich glaube nicht, dass du mit einem von den Modellen tatsächlich jetzt einen Fehler machen kannst. Mhm. Weil ich glaube, wenn du dich mal dafür entschieden hast und der bei dir zu Hause steht, das ist ja das, was Michi auch gesagt hat, wenn du den direkten Vergleich nicht hast, dann ist es oft egal. Also klar gibt es ein paar Sachen, wo du sagst, nee, das könnte jetzt ein bisschen schwärzer sein, aber es stört mich jetzt auch nicht. Nur für die Entscheidungsfindung, da muss man ja immer schauen, dass man das Beste für seinen Anwendungsfall und sein Geld aussucht.
Seid ihr keine Grämer? Ich mache die Diskussion jetzt nicht mehr auf, aber dann haben wir noch ein Thema für den nächsten Podcast, wenn es einen nächsten Podcast gibt, wenn es diese Folge gibt. Entschuldigung, sorry. Weil das kommt bei mir dann schon das ein oder andere Mal vor, dass ich sagen muss, hättest du nicht?
Was meinst du, ist das nächst teurere genommen oder ein bisschen gewartet, dann wäre es billiger geworden?
Gar nicht. Oder hättest du das bessere Modell genommen oder hättest du das andere Modell genommen oder hättest du dich anders entschieden, wäre das nicht besser gelaufen? Das gebe ich euch jetzt mal mit zum Überlegen für die nächsten zwei Wochen. Michi ist schon, also so müde wie normalerweise ich es bin am Ende eines Podcasts.
Nee, eigentlich nicht. Irgendwie knallt gerade die Ibo rein. Ich fühle mich gerade gut. Nein, also bei mir kommt es drauf an. Also bei so Entscheidungen, die langfristig sind, ja. Also zum Beispiel jetzt bei meinem Laptop.
Wie ein Fernseher.
Oder was haben, bei Produkten, die ich oft in die Hand nehme und oft damit arbeite. Zum Beispiel bei meinem Laptop. Ich habe mir dankenswerterweise ein neues MacBook bestellen dürfen und hatte die Wahl zwischen einem, oder beziehungsweise habe für mich einfach die Wahl aufgemacht zwischen einem 14 Zoll MacBook Pro mit einem Terabyte oder einem 16-Zoll MacBook Pro mit 512 GB, weil die identische, weil die genau das gleiche gekostet haben. Und das war einfach so ein Punkt, ich habe mich fürs 14-Zoll entschieden, weil ich die mir im Apple Store angeguckt und habe schon den Eindruck gehabt, dass der 14-Zoll spürbar größer ist als der alte 13-Zoll, den ich hatte. Aber ich habe das Ding jetzt und bin damit eigentlich glücklich. Aber so ein, zwei Mal kam dann schon so der Moment, wo ich gesagt habe, das 16-Zoll-Display wäre jetzt besser gewesen. Und dann stecke ich ihn wieder in die Tasche und freue mich, dass ich die kleinere Tasche nehmen kann und dass ich halt wesentlich weniger transportieren muss. Also das ist schon der Fall.
Bei mir ist es ganz anders. Bei mir ist es tatsächlich ganz anders, weil aus zwei Gründen. Also erstens, der Michi wird das wissen, Entscheidungen, die mich so begleiten, also technische Geräte, die mich so begleiten, auch über einen längeren Zeitraum, da nehme ich mir sehr viel Zeit bei der Entscheidungsfindung. Also, wenn wir mal über das Thema Monitore nochmal zurückkommen, Michi wird sich, das ging über Wochen, bis ich die richtige Monate. Entscheidung getroffen habe oder Monate. Und da versuche ich mich auch entsprechend zu informieren. Und dann bin ich aber auch der Meinung, dass ich das für mich Beste ausgewählt habe. Bei anderen Dingen, sagen wir mal, ich neige dazu, zum Beispiel bei Autos, Dinge Wert zu legen, die ich dann eigentlich nie benutze. Aber wenn ich sie nicht hätte, würde ich mich vielleicht darüber ärgern. Also das ist so ein, ja, also ich bin schon so ein Ausstattungsfetischist. Also es muss eigentlich schon irgendwie, ich kann dann alles brauchen. Also das ist.
Also bei Autos geht's mir ähnlich. Also deswegen war es eigentlich, oder da mache ich
Tesla ist gut, gell? Da gibt's
nicht viel. Ich wollte gerade sagen, da habe ich mir eigentlich immer so einen Stress gemacht, weil halt auch bei Dienstwagen hast du dann ja halt immer dieses Budget-Ding und dann hast du halt irgendwie so die Frage, nimmst jetzt den bei Skoda gern mal genommenen doppelten Ladeboden oder das heizbare Lenkrad, weil beides geht nicht. Und dann stehst du plötzlich da und denkst, oh, was nehme ich jetzt? Und dann ist es, das ist halt auch so ein Punkt, wo dann dir immer so Argumente pro und contra einfallen. Weil Tesla ist einfach so, ich habe ein Automodell zur Auswahl. Es war klar, dass ich nicht mehr Geld, also schon allein Steuer, nicht mehr Geld zahlen will für eine Farbe. Das habe ich halt einfach weiß genommen. Und eine Anhängerkupplung brauche ich, also habe ich die genommen. Und das war es dann im Prinzip.
Aber ich glaube,
ich bin jetzt gerade wieder seit so, ich sag mal, 3-4 Wochen in der Recherche für eine neue Kamera. Und ich scheitere jetzt gerade schon immer noch daran, einen Hersteller
auszuwählen,
weil ich bestimmte Spezifikationen habe, plus es kommen noch externe Faktoren hinzu und das macht mich alles sehr traurig. das ist wirklich so. Da nochmal den Kreis zu schließen zu dem, was Martin gesagt hat, für das, was ich fotografiere, hat bis vor 2 Jahren, also meine Bilder aus den USA, auf die bin ich echt auch stolz, muss ich sagen. Die sind gut. Mhm. Die sind wirklich gut. Für mich, also das ist das, wo ich hin möchte. Und die habe ich halt alle mit der Nikon D5200 gemacht. Mhm. Ne? Und jetzt rede ich darüber einfach, also das ist ja ein Riesensprung, dann zu einer Systemkamera mit der doppelten Auflösung, mit einem gescheiten Objektiv nochmal, hänge aber jetzt daran, weil ich weiß, wenn ich jetzt das falsche System oder die falsche Kamera nehme, dann ärgert es mich für ein halbes Jahr. Falsch gibt's da ja nicht.
Also
da, alles besser ja, wäre ich, als das, was ich ja, jetzt habe.
Also zum einen nein, weil es sei denn, wie definierst du besser? Also ich meine, das geht mir ja auch so. Ich meine, ich war ja früher jemand, der auch 15 Objektive gehabt hat und 2 Kamerabodies und jedes Jahr das neue, wenn Nikon irgendwas Neues vorgestellt hat, ein neues Objektiv oder ein neues Body haben wollte, einen neuen Body haben wollte. Und ich habe dann irgendwann mal halt meine Bild, also das war auch so ein Prozess, ich meine, das war nicht von heute auf morgen, sondern das war halt so ein Prozess, der sich jetzt inzwischen halt über 8 Jahre hinzieht, seit ich meine letzte Kamera gekauft habe, weil ich halt dann irgendwann mal gemerkt habe, meine Bilder sind nicht besser geworden, weil ich neue Kameras hatte oder neue Objektive. Die sind zwar vielleicht technisch schärfer geworden oder haben mehr Auflösung oder ich habe vielleicht mal ein Motiv machen können, weil ich einen Ausschnitt machen kann mit der D800, weil die halt einfach viel mehr Auflösung hatte damals und solche Dinge. Aber ich war ja auch dann wieder, wie Valentin kam oder wie man halt relativ viel noch Bilder gemacht hat. Ich meine, das nimmt natürlich mit der Menge auch ab, mit dem Alter auch ab. War ich ja auch an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, auch mal eine Systemkamera zu kaufen oder so eine Sony zu kaufen, so eine, wie heißen sie denn, Alpha 4000er Reihe, weil ich gesagt habe, die 600er ist einfach ist mir einfach zu schwer zum Mitnehmen. Und dann war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kriege für die 800 jetzt einfach nichts mehr. Also ich habe ein 14 bis 24 einfach ein Traumobjektiv. Ich habe ein normales Standard-Zoom mit 24 bis 120 und damit komme ich wirklich gut klar. Und klar, die ist schwer. In Summe sind das mehr wie 3 Kilo, wenn ich die in der Tasche habe. Aber jetzt herzugehen und sagen, ich gebe jetzt wirklich Geld aus. Also ich kann die jetzt nicht 1:1 eintauschen. Wenn ich die verkaufe, muss ich was draufzahlen, um die gleichen Brennweiten zu bekommen. Um dann draufzuzahlen, um im Normalfall eine schlechtere Bildqualität rauszubekommen. Das mache ich auf keinen Fall. Und jetzt was draufzuzahlen oder noch viel mehr draufzuzahlen, um vielleicht eine bisschen bessere Qualität, das wäre dann so diese Nikon Z-Schiene gewesen. Ich meine, da hätte ich locker 2.000-3.000 Euro mehr investieren müssen, um wieder die gleiche Geschichte zu bekommen. Um dann aber auch wieder nicht so viel Gewicht einzusparen. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Das hat mich einfach so genervt über so lange Zeit, dass ich gesagt habe, ich nehme die Kamera jetzt, bis sie einfach auseinanderfällt.
Wobei du ja, da muss man ja aber schon einhaken und sagen, dass du da schon am oberen Equipment-Bereich bist.
Ja,
so oberen 80%. Das bist du jetzt mit einer DE5200 nicht.
Ja, aber du bist jetzt auf dieser DX-Schiene, auf dieser APS-C-Schiene. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du jetzt mit einer, was gibt's denn jetzt gerade? Keine Ahnung, ich habe da echt inzwischen den Überblick komplett verloren. Aber mit Sony APS-C-Kameras oder einer Canon APS-C oder auch aktuell Nikon APS-C, ich glaube nicht, dass sich das wirklich auszahlt in Bildqualität. Also, oder was erhoffst du dir? Erhoffst du dir mehr Schärfe oder mehr Auflösung oder mehr?
Also das kann ich auf jeden Fall sagen, eine deutlich knackigere Schärfe. Das ist schon, also wenn du das wirklich nebeneinander stellst, das brauchst du nicht mal nebeneinander stellen.
Ja, aber das wird
schon mal sehr deutlich.
Aber doch, also was hast denn du? Was hatten die 5200? Die hat doch auch schon 18 Megapixel oder 16, oder?
16, ja.
Und dann gehst du auf 24 oder gibt's da inzwischen mehr?
Wir haben jetzt die RS6, die Canon RS6 im Geschäft. Müsst ihr nochmal gucken. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber das ist so.
Und was hast du für eine Objektiv? Du hast das 1805, oder?
Das habe ich sogar mal gehabt. Ich habe das an der D5000 gehabt. 1805, ja. Das war wirklich ein tolles Objektiv.
1805, genau. Ja. Mhm. Und das 50er Porträt.
Ja. Und das ist wirklich, also.
Ja. Also das ist wirklich deutlich sichtbar, selbst ohne die Bilder jetzt wirklich 1:1 nebeneinander zu legen.
Ja, im Endeffekt musstest du wissen, ob dir das wert ist. Also meiner Erfahrung nach kommt es bei locker 80-90% der Motive nicht auf die letzte knackige Schärfe an, sondern einfach auf die Komposition. Und da weiß ich nicht, ob vielleicht würde ich deine Kamera mal einfach zum Nikon-Service einschicken und sagen, die sollen sie mal durchchecken, weil vielleicht ist einfach was am Autofokus verstellt oder sowas. Das passiert ja regelmäßig. Also ich bei mir ist es so, ich meine, ich habe die Kamera, wie gesagt, vor 8 Jahren gekauft. Ich bin damit immer noch zufrieden. Das ist eine Vollformatkamera. Ich möchte jetzt keine Nicht-Vollformatkamera mehr, einfach weil ich mich so daran gewöhnt habe, an diese Anmutung von den Bildern und an diese Schärfentiefe und das ganze Zeug. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch nicht weniger wie die 32 Megapixel, weil du dann halt auch mal Sachen ausschneiden kannst, wenn du brauchst und halt wirklich mal croppen kannst. Und insofern, wenn ich jetzt wirklich im Lotto gewinnen würde, würde ich mir vielleicht die 850 kaufen, also die wirklich den linearen Nachfolger in der gleichen Serie. Aber die hat jetzt, glaube ich, 48 Megapixel. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich, Also da würde ich mir vielleicht lieber nochmal einen neuen Fernseher kaufen oder dann doch den
mit VA-Panel
doch den OLED nehmen oder den 85. Nein, der passt ja wieder nicht in meinen Schrank oder an meine Wand. Naja.
Hast du das eigentlich nicht beim Bau, beim Umbau berücksichtigt, dass da kein 85 Zoll Fernseher hinkommt?
Ey, als ich 2012 hier dieses Haus gekauft habe, da gab es noch gar keine 85 Zoll Panel. Ja, wahrscheinlich
da
schon.
Das Kino in Kempten hatte vielleicht ein 85 Zoll Panel.
ich kann mich noch erinnern, ich glaube, wir waren 2004 oder 2005 waren wir auf der CeBIT und da hat Sony ein 100 Hertz Plasma Panel gezeigt, 100 Zoll Plasma Panel gezeigt. Und wir waren da 2 Meter entfernt von diesem Panel und haben die Wärme gespürt. Mhm. Ich glaube, das war ein Panel, das hat einen Kraftstromanschluss gehabt.
Ich hatte mal ein 42 Zoll Panasonic Plasma, den damals ja alle hatten, weil das ja quasi so der Sweet Spot bei den TVs war. 42 Zoll, war echt ein tolles Gerät. Aber da war es auch so, ein Meter da vorne, wenn du die Hand dran gehabt hast, ist echt warm geworden. Was man auch am Stromverbrauch dann gemerkt hat. Der hat halt 450 Watt irgendwie sowas gehabt. Das ist schon ganz ordentlich.
Ja. Naja. Ich habe noch einen kleinen Tipp für Mac-Nutzer.
Ja. Für Mac-Nutzer?
Für Mac-Nutzer, also ganz spitze Zielgruppe, genauer gesagt für Mac-Nutzer, die mit Safari arbeiten.
Oh, für mich?
Ja, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, es geht um ein Plugin, ich weiß gar nicht, ob es das für andere Plattformen auch gibt, das heißt Vinegar, also wieder Essig, gibt es für iOS, für iPadOS und für macOS. Und das macht YouTube schön. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist heutzutage und ob sich irgendjemand dann weniger vom Markt klagt. Das macht eigentlich nichts anderes, als aus den YouTube-Seiten die passenden MP4 und M4A und so weiter Streams rauszulesen und den Player zu ersetzen durch einen Native Video Player. Was dazu führt, dass du zum einen diese einfach in damit machen kannst, was du willst, also auch in so kleine Picture-in-Picture unter macOS reinpacken kannst, was teilweise bei normalen Videos nicht geht, und du siehst keine Werbung vor den YouTube-Videos. Und das ist echt eine feine Geschichte. Geht auch unter iOS und unter iPadOS, habe ich schon gesagt. Also das Plugin kaufst einmal für 2 Euro, glaube ich, und dann kannst du auf allen Plattformen nutzen. Und da bin ich jetzt letztens drüber gestolpert und bin sehr glücklich damit.
Ganz, ganz wichtig. Hast du noch den Dislike-Button?
Nein. Ach. Ja, doch, klar. Der ist ja nicht im Player eingebettet. Ja, doch, den haben
wir. Ja, da gibt's ja auch das ein oder andere Plugin, weiß gar nicht, wie sie heißen, wo noch ausgelesen wird, wie viele Dislikes sein wird. Das finde ich auch irgendwie süß.
Also ich bin ja Premium-Nutzer. Ich glaube, ich kann Picture in Picture, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade geht oder jetzt gerade nicht geht, aber das wechselt ja immer. Aber ich kann das ja in der App einfach so haben, und Werbung habe ich auch nicht.
Aber du zahlst ein bisschen mehr als 2 Euro einmalig für ein Plugin.
Aber ich zahle nicht mehr als 2 Euro monatlich.
Hä? Wieso nicht?
Ich habe das damals abgeschlossen, als ich in Indien war. Als ich mein Austauschjahr in Indien gemacht habe.
Aber was ich habe letztens, apropos Zahlen, das muss ich noch loswerden, ich habe letztens so einen Spruch auf Twitter gelesen, ich weiß gar nicht, ob ich noch zu Zahlen komme. Stell dir mal vor, du bist ein Neandertaler und unsterblich und fängst im Jahr 70.000 vor Christus an, jeden Tag fleißig Bären zu sammeln und kannst sie für 10.000 Euro verkaufen. Und dann bist du im Jahr, also 72.021 Jahre später, im Jahr 2021 angelangt, hast 72.021 Jahre jeden Tag 10.000 Euro gespart und bist immer noch nicht reich genug wie Elon Musk.
Ja.
Martin guckt gerade so, wie ich mich fühle.
Was hat Jeffrey Bezos letztens in diesem Interview gesagt? Jeff Bezos.
Oder war exakt, ist es der Dark Twin von Jeff Bezos? Der hat Zamaon gegründet.
Heißt der nicht Jeffrey? Der ist doch Jeffrey, oder?
Nein.
Echt?
Oh, ich darf nicht lachen.
Michi auf Schmerzmittel ist lustig.
Also der heißt tatsächlich Jeffrey Bezos. Also das ist nur sein Kurzname ist echt? Jeff.
Ich habe noch nie den Namen Jeffrey Bezos
gehört. Da gibt's doch sogar das Lied. Kennst du nicht das Lied? Ich schicke euch das nachher mal. Aber egal, er hat irgendwo in dem Video gesagt, er besitzt, Amazon ist ungefähr 1 Trillion wert, also 1 Billion Euro ungefähr wert, und er besitzt 18% davon. Das bedeutet, er hat andere Menschen mit 820 Milliarden Dollar reicher gemacht. Ich finde, das ist auch ein Ansatz, wie man verargumentieren kann, dass man gerade selber 180 Milliarden auf der Kohlenkante hat, indem man sagt, naja, ich habe andere Leute mit 820 Milliarden reich gemacht. Also finde ich irgendwie...
kann man so sehen. Mhm. Na gut. Hat noch jemand einen Tipp?
Nein.
Stefan überlegt noch.
Früh schlafen gehen, um am nächsten Morgen bereit zu sein für ein langes Arbeitswochenende. Ja, hier halt dieses allgäuerzeitung.de.
Also, hast du das Portal übers Wochenende?
Ich habe das Portal.
Sehr gut, sehr gut.
So ist das.
Ich nicht. Na gut. Ich bin krankgeschrieben.
Ja, gut.
Ich kann am Wochenende meinem Nachbar zuschauen, der, ich muss ja sagen, wie gesagt, erstmal nochmal vielen Dank an alle Unfallhelfer und Ärzte und Pfleger hier in Kempten und Umgebung, die uns da geholfen haben. Und vor allem, also schon cool, unsere Nachbarn räumen uns die Einfahrt gerade, weil bei uns hat es ja jetzt angefangen zu schneien wie nichts Gutes. Und,
oh, das ist nett.
Die haben heute und gestern schon zweimal jeweils unsere Einfahrt freigeräumt, und das ist echt schon ziemlich cool. Also ich werde am Wochenende wahrscheinlich immer noch nicht shippen können. Ich kann auch immer noch nicht fahren, weil die Lenkbewegung echt so eine Bewegung ist, die gerade gar nicht geht. Das heißt, ich werde am Wochenende meinem Schwiegervater zugucken und Anweisungen zurufen, wenn er meinen neuen Schreibtisch aufbaut. Darüber dann in der nächsten Folge was. Genau. Ansonsten werde ich mich ausruhen und hoffen, dass ich nächste Woche wieder einigermaßen fit bin, um Dinge zu tun. Wie zum Beispiel Autofahren.
Neue Schreibtische kaufen.
Nein, den habe ich ja schon gekauft. Ich hoffe, der kommt jetzt morgen und dann wird der aufgebaut.
Dann würde ich sagen, euch allen, die uns jetzt live zuhören, auf jeden Fall schon mal ciao. An alle, die uns möglicherweise später im Podcatcher hören, auch ein Ciao. Hat uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und die Folge runtergeladen. Tut mir leid, ich muss da ein bisschen drauf rumreiten. Ein schönes Wochenende auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Und vielleicht schaffen wir es vor Weihnachten noch eine Folge aufzunehmen.
Dann mit Weihnachtshüten.
Genau, auf jeden Fall. Oder mit Elfenhüten.
Genau. Ich glaube, Martin möchte noch was sagen, hat sich Studio Link stumm geschalten.
Ach so, ja, ich rede die ganze Zeit, weil ich habe ja hier gerade, ich habe hier gerade parallel ja noch das Jeffrey Bezos Video für euch ausgesucht. Aber wenn ihr das jetzt anhört, wenn ihr das tatsächlich zum ersten Mal hört, das wundert mich wirklich, weil das Internet ist voll davon. Ich habe euch das Video geschickt, ihr könnt es jetzt dann gleich anhören.
Sehr gut, das werden wir jetzt dann gleich
sehr nett.
Ich kenne bloß diesen Ausschnitt, wo er darüber philosophiert, dass ja die Mitarbeiter und die Kunden von Amazon ihm ermöglicht haben, jetzt ins All zu fliegen. Das war schon auch sehr cringe.
Na gut. Gut, alles klar. Schönen Abend euch.
Bis dann.
Das ist eine reine Plauderei.
Ja, das ist ja gut, aber...
Nein, das ist nicht gut.